12 Takte und denkt, wow, krasse, krasse Band, was ist denn das? Und dann guckt man so auf den Player und sagt,
das ist aber nicht der Vater, wo der Sohn...
Und das muss man den auch lassen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es halt krass, wenn solche Aktionen kommen, da merkt man halt auch so, sie wollen es auf jeden Fall bleiben, was ja auch schön und gut ist.
Werbejingle.
Ding, 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 ding.
Herzlich willkommen zum 12. Metal Talk. Ist der 12., glaube ich, ne?
Wenn
ich mich
nicht irre. Ja.
Manometer, wir kommen auch vorwärts. Diesmal in nicht ganz so langem Abstand, glaube ich. Mit dabei sind jetzt am Anfang erstmal der Dan.
Einen wunderschönen guten Abend.
Die Caro.
Hallo.
Und natürlich meine Wenigkeit Georg. Und Maurice vielleicht später auch, müssen wir mal gucken. Wir haben heute eine volle Agenda. Sehr schön für euch, anstrengend für uns. Macht es aber nicht minder interessant, würde ich sagen. Und ja, auf Eternity ist leider nicht so viel passiert. Glücklicherweise haben wir aber Feedback bekommen von euch auf die letzte Folge. Dan, willst du noch mal zu sagen?
Ja, ich lese es mal vor. Der Tom hat geschrieben, Autsch, das war aber hart an der Schmerzgrenze diesmal. Mit Kopfhörern in der Bahn war es aber entweder einigermaßen erträglich oder ich habe mich nach ein paar Minuten an das Nebenrauschen gewöhnt. Inhaltlich wie immer top, aber qualitativ hoffe ich nicht auf einen Trend. Ja, das war die absolute Pleiten-Pech-und-Pannen-Folge das letzte Mal. Das hat ja dann Maurice unten dann auch geschrieben, mit einem Windows 8-Tablet probiert, irgendwas auf die Kette zu kriegen. Ich nehme normalerweise mit dem Mac auf und da halt eben dann auch mit GarageBand halt eben meine Tonspur und so. Das ging alles komplett daneben. Ich habe also irgendein Programm genommen, das eine völlig bekackte Tonspur aufgenommen hat und das war von meiner Seite aus ziemlicher Käse. Dann war wohl irgendwie bei Georg auch das Kabel kaputt oder so, kann das sein?
Nee, nicht mal das. Es gab nämlich gar kein Kabel, da ich über einen Laptop aufgenommen habe und das eingebaute Mikrofon benutzt habe. Es hat immerhin ein Stereo-Mikrofon, dieses Laptop, aber die Qualität lässt da natürlich doch zu wünschen übrig. Ich hoffe, heute wird es viel, viel besser werden.
Das will
ich auch mal hoffen. Auf den ersten Eindruck klingt es so.
Es klingt im ersten Moment so, mal sehen, wie es dann bei der Aufnahme ist. Nicht, dass dann irgendwas beim Rendern passiert, aber das ist uns jetzt erstmal zweitrangig wichtig.
Ganz genau. Ja, also ihr merkt es, wir arbeiten ja auch teilweise dann wirklich mit, also ich von meiner Seite auf jeden Fall mit so zusammengestückelten Hardware. Das ist also immer noch nicht so richtig professionell und irgendwann kommen wir da auch mal dazu. Zu Folge 20, haben wir doch mal ein Ziel. Folge 20 wird der Kracher.
Bei dir, bei mir ist das Equipment inzwischen so gut ausgestattet, nur manchmal lässt der Zeitdruck es nicht mehr zu, dass ich da noch großartig was aufbaue.
Genau.
Muss ich mich entschuldigen für, es tut mir wirklich unendlich leid.
Und ich schaue mir dann dafür die nächste Folge wirklich jetzt mal so ein richtig gutes Mikrofon an und so, dass das vielleicht mal langsam hier Formen annimmt, die etwas besser sind. Ja,
gut.
Na, sehr schön. Damit wäre das ja auch erledigt. Ansonsten ist leider, wie gesagt, auf der Eternity-Seite nicht viel passiert. Auch dafür natürlich ein kleines Sorry von uns. Da wird die nächsten Wochen hoffentlich wieder ein bisschen mehr passieren, sodass wir dann hier an dieser Stelle auch wieder ein bisschen Werbung machen können fürs Eternity. Womit wir auch schon eine super Überleitung gefunden haben. Eigenwerbung stinkt nämlich, wie man so schön sagt. Aber ich muss was ankündigen, denn ich spiele in einer Band. Und damit kommen wir auch schon zu den Konzerten, die demnächst anstehen könnten für euch, die interessant sind. Tox Voito wird euch vielleicht nicht unbedingt viel sagen. Aber am 19.04. haben wir ein Abschiedskonzert, da es unsere Band dann nicht mehr geben wird. Wer also in Berlin ist und Bock auf ein kostenloses Konzert hat, komme gerne zum Orwo-Haus. Das ist in der Landsberger Allee in Berlin. Einfach gucken nach Orwo-Haus, geschrieben O-R-W-O und Haus. Und da wird es dann ein bisschen was von Zweien aus unserer Runde auf die Mütze geben, nämlich von Maurice und mir.
Ja, und ich schaue, dass ich da bin. Das will ich mir nämlich nicht entgehen lassen. Komme ich auch mal wieder nach Berlin und wir sehen uns dann zum ersten Mal dann auch im echten Leben, wenn alles klappt.
Oh mein Gott.
Ich entschuldige mich. Ich bin an dem Tag woanders.
Das ist kein Problem. Wir können damit leben. Wir versuchen einfach ein Video davon aufzunehmen.
Genau.
dann hat auch jeder was davon.
Wir können ja so eine Live-Übertragung machen. Ich von dem anderen Konzert wäre doch mal ganz lustig.
mit Soundübertragung jeweils auch sehr gut.
Mash-up-Konzert, ja, genau.
Ja. Aber wir kriegen das hin mit dem Teamtreffen irgendwann.
Ja, klar. Irgendwo. Irgendwo, vielleicht in Südfrankreich.
Psst.
Das wäre nett.
Ja.
Ja, dann musst du die Person fragen, bei der ich da lebe, und ich glaube, die findet das nicht so lustig, wenn auf einmal so viele da sind.
Wieso? Frage auf den Zeltplatz. Ist mir egal.
Stimmt. Ja, stimmt, das kriegt man schon hin.
Eben drum. So, weitere Konzerte, die anstehen am 19.04. Deswegen ist Caro nämlich nicht da. Ja. Krater und Merrimack in Leipzig.
Ja.
Die machen nämlich Tour und da freut sie sich schon ganz doll drauf. Was ist denn das überhaupt?
Ja, es ist Black Metal. Was für eine Überraschung. Merrimack ist eine französische Black Metal Band. Ich glaube aus Paris, wenn ich mich nicht irre. Die habe ich ja letztes Jahr schon beim Black Metal is Rising gesehen und fand ich ziemlich spannend. Geht, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, also Depressive Suicide Black Metal. Ja, und Krater ist eine Black Metal Band. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, aus Chemnitz oder Dresden. So die Ecke da, und ich mag halt die Kombination. Zudem spielt noch eine weitere Band an dem Tag mit, und zwar Cold Aeon. Das sind halt Bekannte aus Leipzig und dementsprechend ja ein bisschen Local Support gehört auch dazu. Und deswegen freue ich mich auf das Konzert auch, bin deswegen leider nicht in Berlin, aber naja.
Die sind vielleicht ein guter Ersatz dafür.
Genau, das denke ich.
Die sind aber auch allgemein gerade auf Tour, die Merrimack, oder sind die...
Ja, also ich glaube, die haben noch 5 weitere Dates. Ich glaube, Erfurt ist noch dabei. Ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher, aber auf jeden Fall sollte das, glaube ich, eine Tour sein, wenn ich mich nicht irre.
Aber jeweils wahrscheinlich dann auch mit Local Support.
Ja, also gerade Merrimack auf jeden Fall dann das Package, aber mit anderen zusammen. Wobei ich bin mir wirklich nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt wirklich eine Tour ist.
Nennen wir es Mini-Tour.
Mini-Tour, weil nämlich gerade auch 2 Tage vorher mit einer komplett anderen Combo noch in Lugau spielen, was im tiefsten Erzgebirge, glaube ich, ist. Und das spielen sie mit komplett anderen Bands. Also von daher, keine Ahnung, wer wie was wo auf Tour ist. Auf jeden Fall an dem Tag sind sie in Leipzig und ich werde mir das anschauen.
Sehr gut. Weitere Touren sind gerade auch ja interessante Bands unterwegs. Axis ist auf 25 Jahre Jubiläumstour in ganz Europa und auch in Deutschland natürlich. Einfach mal gucken. Axis ist, wie gesagt, gerade unterwegs. Ich glaube, noch bis Mitte April, Ende April sind sie unterwegs. Genauso wie Endstille, die sind auch gerade unterwegs. Within Temptation fängt ab 6.4. an, auf Tour zu gehen in Deutschland. Ectomorph ist eine Woche später dran, ab dem 11.4. Ja, das sind erstmal die Tourdaten, die es so gibt. Einfach mal bei jeweils gucken, weil wir können jetzt natürlich nicht hier jedes einzelne Datum aufzählen. Das funktioniert nicht.
Genau. Ja. Soll ich noch das Letzte machen?
Ja.
Ja, das Letzte ist nochmal, finde ich, eine ziemlich coole Sache. Habe ich auch letztes Jahr schon beworben. Und zwar das Extreme Drummers Universe Festival. Ist auch in Leipzig und zwar am 5.4. Ich werbe deshalb dafür, einfach weil ich das eine ziemlich geile Idee finde. Also das ist ja wieder so ein Halbtag mit Workshops, wo eben halt einige Drummer zeigen, wie man was machen kann. Und dann abends gibt es die Konzerte dazu. Und ich glaube, es ist immer so, man kann sich entweder beides getrennt anschauen oder so ein Kombi-Ticket kaufen. Und ich finde halt, das lohnt sich. Also ich glaube, musikalisch ist es eher so die Ecke Death Metal dann. Aber also ich finde halt die Workshops ziemlich klasse, dass man sowas macht, also das auch kombiniert. Und ja, ich finde, es ist eine lohnende Sache. Wer möchte, kann da gerne hingehen.
Ist vermutlich auch für Nicht-Musiker dann doch mal interessant.
Ist es auf jeden Fall, weil es wird halt wirklich vom Urschleim auf erklärt. Also nicht so, dass man dann denkt, man kann jetzt hier locker losspielen und jeder kann ein Schlagzeuger werden. Das natürlich nicht. Aber das gab es ja auch schon vorher mal, so dass einfach ein paar erzählt haben, so einen Drum-Workshop gemacht haben, so gezeigt haben, wie funktionieren welche Geräte und warum macht man das und was kommt dabei raus. Und ich glaube, für jemanden, der das überhaupt nicht kennt, ist das eigentlich wirklich ganz interessant, weil, naja, wir sehen halt immer da noch Leute, die da einfach auf die 12 hauen und wild lostrommeln. Dass es da auch Unterschiede gibt, das ist dann ganz spannend, glaube ich.
Definitiv.
Ja.
Ja, so viel zu den Konzerten, die jetzt in nächster Zeit anstehen. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie.
Klatsch und Tratsch. Klatsch
und Tratsch. Und natürlich die Monster-Nachricht der letzten Woche. Angela verlässt Arc Enemy. So, erstmal ein Knaller, aber natürlich wären sie nicht Arc Enemy, wenn sie da nicht gleich Ersatz gefunden hätten. Die, ich kann den Namen nicht so wirklich aussprechen, die alte Sängerin von The Agonist wird übernehmen. so, weil kann man jetzt sehen, wie man will, ob das jetzt besser ist oder nicht. Maurice war ganz freundlich und hat einfach nur hingeschrieben, was man von der Neuen erwarten kann. Nicht viel.
Ja.
Ich finde schon, dass man von der relativ viel erwarten kann. Die hat denn aus meiner Sicht doch deutlich melodischeren Gesang. Die singt viel mehr cleane Sachen. Aber ihre brutalen Sachen klingen nicht minder brutal als das, was Angela da immer raushaut. Und insgesamt finde ich es demnach dann eben auch viel variabler, als unsere gute alte Angie da gesungen hat.
Ja, und insofern passt es ja schon fast auch zur Musik, weil die ist ja auch nicht nur geknüppelt und auf die Fresse, sondern hat ja auch einen recht hohen Anteil an melodischen Sachen. Ne? Also es sind auch diese zweistimmigen Gitarrengeschichten und so. Also ich bin erklärtermaßen nicht der größte Arch Enemy Fan, was auch so ein bisschen, glaube ich, am Michael Emmett liegt, den ich schon auch zu Karkes Zeiten jetzt nicht wahnsinnig gefeiert habe. Aber ich finde halt, dass jetzt der Mix ein bisschen, wie du sagst, variabler ist. Also das war halt mit zu Angelas Zeiten halt eben schon sehr dieses schon sehr kräftige und eigentlich sehr immer gleich so vor sich hin brüllende Gesang, fand ich jetzt halt eben auch, hat mich dann auch nicht so angesprochen, wäre jetzt in der Mischung schon, finde ich, ein bisschen spannender. Also
und das erste und da finde ich aber zum Beispiel, da haben sie das genau beim ersten Video, du sprichst es gerade an, das erste Video war für mich kein Beweis dessen. Das erste Video, da brüllt die ja auch nur rum. Da hat sie, glaube ich, eine Stelle, wo sie mal ein bisschen clean singt und das war's.
Ja, genau.
Den Rest aber singt sie komplett auch nur geknüppelt.
Ja, klar. Ich meine, das war jetzt halt eben auch der Einstand und ich glaube, das war jetzt für die Band auch wichtig, da jetzt mal einen Punkt zu machen und zu sagen, so, das ist die neue, das hast du ja bei vielen anderen Umbesetzungen, gerade am Gesang hast du das ja meistens. Ne? Also, dass dann erstmal halt eben so ein Pflock in den Boden gerammt wird, so geht's jetzt weiter und werden sehen, wie weit sich die Band weiterentwickelt. Ich fand es halt jetzt spannend, weil Angela jetzt bei so einem NTV-Artikel, sie schreit nicht, sie krault, hieß der, wo es um Frauen im Metal halt eben ging und Angela Gasso da halt eben dann so ein bisschen die, das so der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte war, war ich halt überrascht, dass jetzt von der Band dann halt dieser Move kam, wo man jetzt PR-mäßig, sag ich mal, schon jetzt so ein Feature draußen hat, das mit Sicherheit Aufsehen erregt hat und keine Woche, zwei Wochen später heißt dann Angela ist weg. Das ist wie so, ups, fand ich schon interessant und deswegen auch die Frage an euch, ob jetzt schon bekannt ist, warum Angela da jetzt raus ist und was so der Hintergrund ist, weiß man da was?
Nicht wirklich, nur dass er sich davon zurückzieht und aber für die Band weiterhin Management-Tätigkeiten übernimmt. Deswegen wird es wahrscheinlich auch relativ simpel gewesen sein, weil sie auch die Agonist unter Vertrag, also nicht unter Vertrag hat, sondern da Management-Sachen mit erledigt für die und da natürlich relativ leicht an die neue Sängerin rankommen konnte.
Ja. Ich denke einfach nur, also das hatte ich ja auch schon vorneweg gesagt, ich glaube, es kommt gar nicht drauf an, wer das jetzt neu ist und was die neue kann, aber ich habe mit Arch Enemy einfach immer Angela oder Angela da hier verbunden und ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach dieser Imagebruch jetzt da ist. Wenn du auch sagst, da gab es wieder dieses PR-Paket vorneweg. Für mich hat die immer diese Band verkörpert. Das ist leider meistens so bei irgendwelchen Female-Fronted-Bands, dass einfach nur die Frau im Vordergrund steht und dass man auch mal hier vergisst, dass ja noch Musiker, die das Ganze komponieren, dahinter stehen. Und das merkt man dann immer erst wieder, wenn plötzlich dieses Gesicht weg ist und ausgetauscht wird. Oder beziehungsweise einfach auch selber, dass das Gesicht selber sagt, ich will das nicht mehr machen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass einfach viele, dass dann die neue Sängerin recht egal ist. Man sagt schon einfach, nee, das einmalige Gesicht ist weg. Könnte mir vorstellen, dass das auch noch
etwas ist. Finde ich dann halt schade, weil ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es was damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist. Ich denke halt, sie ist ein Charakter. Ne? Oder halt eben auch jemand, eine Persönlichkeit, würde man auch sagen. Das ist so Liga halt eben jetzt, weiß ich nicht, Motorhead ohne Lemmy oder so. Also genau wie du sagst, sie stand halt eigentlich für Arch Enemy und sie hat diese Band halt eben durch ihre Präsenz halt eben auch so ein bisschen aus dem, also es ist eigentlich nicht meine Mucke, was sie machen, aber halt eben die Tatsache, dass die Angela da halt eben echt einen Punkt gemacht hat mit einer Vokalperformance, sag ich mal, die jedem erstmal die Augen halt auch hochgerissen hat. Ne? Also das war ja wohl auch so, das wusste ich jetzt gar nicht, dass die das Arch Enemy am Anfang das gar nicht so kommuniziert hatte, dass da eine Frau singt. Ne? Ja. Weil es wahrscheinlich, oder so wird auch gemutmaßt halt eben, vermeiden wollten, dass das halt eben so Gimmick dann ist oder so, oder dass gleich Leute dann halt auf Distanz gehen und sagen, ey, da singt eine Frau, das ist keine Band für mich. Ne? Wir kennen ja manche Metalheads, die sind ja da so ein bisschen dämlich im Kopf. Und dass du halt eben sehr unvoreingenommen an die Band halt rangehst, sagst, krass, ja, krasse Musik, krasser Gesang. Und dann ja. So, das singt eine Frau. Ja, so. Ja. Und nee, nichtsdestotrotz, also ich fand das schon auch, wenn man das halt eben nicht weiß und man hört halt jetzt irgendwie, man hat so eine Playlist irgendwo, da ist Arch Enemy drin und man hört so die ersten, weiß ich nicht, 12 Takte und denkt, wow, krasse, krasse Band, was ist denn das? Und dann guckt man so auf den Player und sagt, ach guck, Arch Enemy, scheiße, krass. Ja. Das war schon immer wieder so ein Aha-Effekt. Wie gesagt, bin ich der größte Fan der Band, aber ich fand das schon immer bemerkenswert ja. Insgesamt.
Aber, ja, also es hat gar nichts mit Fan zu sein zu tun, aber mir ist halt immer aufgefallen, Angela war halt auch eine Frau, die einfach sehr, oder ist auch jetzt noch, die sehr im Mittelpunkt stand, einfach auch, weil sie sich da nicht viel für Metal selber arrangiert hat. Ich weiß, dass sie auch mal irgendwie so ein Metal-Mädchen-Camp gemacht hat, wo eben halt nur Mädchen durften und rocken und sowas wollten. Ich glaube, sie hat sich auch sehr viel für irgendwelche Wohltätigkeitsprojekte eingesetzt und das verbindest du dann automatisch auch mit einer Band. Und das ist halt so der Punkt, ich sag mir, ich glaube, es ist wirklich ein ganz schöner Schritt, dass sie einfach sagt, okay, ich nehme mich jetzt zurück. Zwar, es gibt eine neue und da ist auch ganz gut, dass gleich ein neues Video da ist, dass man gleich sieht, okay, da ist die neue Sängerin und es hat sich eigentlich musikalisch nicht viel verändert. Ja. Natürlich mit der Stimme, die sich da ein bisschen switcht. Aber ich denke trotzdem, es wird etwas fehlen.
Ja, denke ich auch.
Georg?
Ja, da kann ich eigentlich nichts mehr weiter zu sagen. Ist wirklich so. Also ist halt schade, weil gerade Sänger ja auch sehr häufig auf mehreren Hochzeiten tanzen, beispielsweise, als Gegenbeispiel dazu, dass du halt mit mehreren Bands den gleichen Sänger hast, wo es dann eben nicht das Gesicht ist, wo teilweise eben dann eher der Gitarrist oder da ist es der Schlagzeuger das Gesicht ist. Und bei denen war es aber eben diese einzige Frau, die ist halt eine Marke. Hab da ja schon gesagt, die ist da halt eigentlich das Gesicht der Band. Kann man nicht anders sagen. Und da wäre es schade trotzdem, wenn die Leute sich abwenden, nur weil das Gesicht sich geändert hat. Der Stil bleibt ja gleich. Musikalisch ist es auch nicht meins. Wir reden hier also alle drei gerade über eine Band, die uns nicht wirklich gefällt, aber...
Ey, ich fand die gar nicht so schlecht. Das ist sogar mal Death Metal, den ich mir angehört habe. Ja, das muss man
Das ist aber auch kein Death Metal.
Ja, das ist richtig. Ich habe das trotzdem da über einen Schirm geschert, ist ja auch egal.
Ja, Thrash vielleicht. Nee, es geht auch gar nicht um gut und schlecht oder schlecht.
Nee, es ist ja gut und sie haben viele Fans, das ist keine Frage. Und wenn jetzt aber viele von diesen Fans sagen, nee, Angela ist raus, dann finde ich das arm von denen, weil ich höre mir auch Bands an, die jetzt faktisch nicht mehr aus den Gründungsmitgliedern bestehen. Ja. Gibt es ja auch genug Bands und da sage ich nicht nur, weil die der und der nicht mehr dabei ist, höre ich es mir nicht mehr an. Das macht für mich keinen Sinn so richtig.
Ja, das ist aber, Sänger austauschen oder Sängerin austauschen, genau, Frontfrau oder Frontmann ist immer noch mal so eine sehr spezielle Geschichte. Ne?
Also gut, ja, und bei Angela ist es wahrscheinlich noch spezieller.
Ja, es ist so. Neuer Drummer ist immer natürlich ein Ding oder neuer Bassist ist wahrscheinlich so die Sache, die geht einem noch am leichtesten so runter. Ja. Neuer Gitarrist hat auch meistens was sehr Stilprägendes, natürlich die Gitarre, aber Sängerin oder Sänger ist eine ganz spezielle Nummer, weil du da natürlich... ganz massiv gleich eine ganz andere Klangfarbe drin hast, ganz anderen Ausdruck und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, sie wirkt halt jetzt auch ein bisschen graziler und auch eben nicht so frontal und so richtig auf der Fresse, wie das halt eben die Angela halt eben gemacht hat, ne? Die echt bei Videos einfach brüllen, ja, sehr halt eben nach vorne und sehr, sehr massiv einfach auch als Persönlichkeit da stand.
Sehr und maskulin, könnte man schon fast sagen.
War stark halt, ne? Also wirklich halt so, ja. Und jetzt ist die neue Sängerin halt eben ein bisschen anderes Format und da merkst du halt eben gleich, hey, wenn ich einen Gitarristen austausche und der spielt halt jetzt keine Fender, sondern eine Stratocaster, ist das halt was anderes, als wenn du wirklich halt eine Sängerin oder einen Sänger austauschst. Also dann hast du gleich, hat die Band gleich ganz massiv einen ganz anderen Trall irgendwo und da kann man jetzt halt mal gespannt sein, wie so der Rest des Albums, das dann irgendwann mal dann aufpoppt, halt eben dann sein wird. Aber ich fand es ganz generell einfach ganz interessant, wie das sich entwickelt hat und ja, mal schauen. Wie gesagt, das Gesamt, wenn das Album dann da ist, dann können wir ja das dann nochmal Gesamtbild machen.
Ja. Ah, und ich glaube, die machen auch, wenn sie das Album jetzt rausbringen, die werden musikalisch gar nicht so viel verändern. Also die werden das weiterhin so durchziehen. Ich glaube nicht, dass die da jetzt groß auf Experimente aus sind, um die neue, mit der neuen Sängerin dann gleich einen kompletten Stilbruch zu veranstalten, sondern die wollen ihren alten Stil definitiv beibehalten. Möchte ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen.
Würde ich ihr sogar vollkommen recht geben, weil ich glaube auch, wenn sie da jetzt was ändern, dann hätten sie wirklich ein Problem mit den Fans, das zu erklären, zu sagen, okay, die Sängerin ist schon weg und dann noch der musikalische Stil, den man vielleicht eins gemacht hat. Das sind dann, glaube ich, ein paar Punkte zu viel.
Ja. Wir wollen jetzt progressiver werden. Ach nee, lass mal.
Lass stecken.
Das waren schon genug andere. Opeth zum Beispiel, die jetzt auch angekündigt haben. Das ist zwar jetzt nicht in unserer Liste, aber da musste ich dann auch wieder sehr lachen die Woche. Ja, Opeth künden eine neue Platte an und ich so, ja und? Wenn sie so wird wie die nächste, dann muss mich das, glaube ich, nicht mehr interessieren. Wobei die nicht schlecht war, aber es war halt nicht Opeth. Das Thema hatten wir ja aber schon. No. Aber generell, weil wir hatten es vorhin halt eben mit sich anders umorientieren und auf mehreren Hochzeiten tanzen, haben wir nämlich ja jetzt auch unser nächstes Thema, das Thema Supergroups.
Oh ja.
Ich glaube momentan, also ich empfinde es als inflationär momentan, was an Supergroups aufpoppt. Winery Dogs ist eine, die finde ich jetzt noch ganz gut, wo der von uns immer wieder gern erwähnte Extramer von Dream Theater mit klöppelt, der Mike Portnoy, zusammen mit dem fantastischen Bassisten von Mr. Big und dem Richie Cosen, glaube ich, diesem Gitarristen. Jetzt gibt es eine neue, die nennt sich From Hell. Da sind, glaube ich, 1000 Leute dabei von Slayer, irgendwie der ehemalige, was ist das?
Nur Tram? Zwei. Ja. Nur zwei.
Von Testament.
Ja, aber es ist auf und jeden Death Fall Angel. Eine Supergroup, also irgendwelche Leute, die halt schon sehr, sehr lange dabei sind. Und ja, das ich glaube, die versuchen halt gerade irgendwie dumm Death Metal soll es werden oder so, ne? Wenn ich richtig gelesen habe.
Ja, so ein bisschen. Alles
ja,
drin.
Und
Thrash, Black, Death, Doom,
ja,
Hauptsache
Metal. Ist dann genau alles, damit sie jeder auch gut findet. Macht mich jetzt aber auch nicht neugierig, diese Band näher zu hören, um ehrlich zu sein. Und das geht mir mit den meisten Supergroups so. Also weil wir haben ja auch die Frage, ich würde die echt gerne gleich vorne wegnehmen, was halten wir von Supergroups? Und irgendwie, ich bin auch der Meinung, es gibt ganz, ganz wenige. Eigentlich fällt mir gerade auch gar keiner ein, wo ich sage, ja, das ist geil, wo irgendwelche Größen zusammengearbeitet haben.
Der Cavalera Conspiracy, die war geil. Die gefällt mir.
Die erste fand ich eigentlich auch ganz
die erste war super.
Ja, die war ganz gut. Da hat der Gitarrist auch von Gojira, glaube ich, mitgeklöppelt, am Bass allerdings. Also nochmal jetzt zu From Hell, um da jetzt nochmal für die Akten nochmal genau und exakt zu sein. Das Quartett besteht aus Alistair Sin als Frontmann und an der Gitarre, wer das auch immer ist. Paul Boster, der war früher bei Slayer gewesen und bei Testament war Exodus. An den Trams, dann der Smith mit Y, der war bei Nevermore gewesen, ja, eine ganze Zeit lang. Und dann noch der Damien Sisson von Dark Angel am Bass. Ja, das sind, glaube ich, jetzt auch fast alles Leute, die momentan keine Festanstellung haben.
Und eigentlich glaub, wahrscheinlich Geld verdienen wollen.
Am Ende, und das ist ja dann auch legitim, und dann hat man natürlich in der Szene dann auch, guckt man sich so um, wir hatten momentan keinen Gig. Und dann hast du halt eben ganz schnell 4, 5 arbeitslose Musiker, die irgendwann in Top-Bands mal gespielt haben. Und dann bist du ganz schnell halt bei diesem Supergroup-Ding.
Ja.
Bisschen anders verhält sich's ja bei KXM. Das ist auch eine Supergroup mit dem Dopinic von King's X, dann dem Drummer von Korn, der auch eine feste Anstellung natürlich mit Korn hat, und der Gitarrist von Dokken. Die finde ich recht gut. Das ist eine recht spannende Mischung, weil tatsächlich KXM klingt wie lauter Versatzstücke von diesen drei Bands. Also so dieses melodische, fast Beatles-artige von King's X, dann die schon recht aggressiven Drums von dem Korn-Drummer und dann die eher, sagen wir, klassische Metal-Hardrock-Gitarre von dem Dokken-Gitarristen. Gefällt mir ganz gut, kann man sich mal anhören, aber generell die Frage, also ich finde, jetzt hat man ja noch irgendein Beispiel, Killer Be Killed. Alle haben sie irgendwas mit Kill.
Ja, mit
sagen?
Hell. So also bisschen, mir ist ne? mit Hell, weil ich habe einfach gedacht, Hell, so, das wäre nichts Neues. Ich dachte, das sind die hier aus Norwegen, wo Shagrath und King of Hell praktisch zusammen was gemacht haben, aber ich habe dann vergessen, dass die auch Hell hießen. Aber kreativ in den Namen sind sie nicht. Ich meine, KXM, das klingt auch wie KLM, die Fluggesellschaft. Also.
Das ist richtig, aber was ist das denn für ein Scheiß? Und vor allem sind es ja nicht die Anfangsbuchstaben der Musiker, sondern der Bands. Ne? Also halt eben K für King's X, dann, also X für King's X, so rum. Dann K für Korn und jetzt weiß ich nicht, wie dieser Doken-Typ heißt. Ich habe jetzt nur Doken aufgeschrieben. Aber auf jeden Fall sind es die Anfangsbuchstaben oder Teile der Buchstaben von den Bands, in denen die normalerweise spielen. Also sehr eigenwillig. Ja, und es ist natürlich mit einem gewissen Kalkül, weil du kannst letztendlich schon so eine Rechnung aufmachen. Bei Winery Dogs hat es, glaube ich, echt ganz gut hingehauen. Nimm die Fans vom Drummer, nimm die Fans vom Gitarristen und nimm die Fans vom Bassisten jetzt in dem Fall. Nimm von beiden Fangruppen so 40-50% und du hast deine Zielgruppe.
Ja.
Und hast die Käufer. Und das ist auf der einen Seite extrem lahm. Auf der anderen Seite, wenn man halt Musiker ist und davon lebt und jetzt nicht gerade Millionär damit geworden ist,
muss man auch gucken, wo man es Geld herbekommt.
Muss man irgendwo gucken, dass man den Pool bezahlen kann, richtig.
Und aber wenn es zu auffällig wird, dann muss man sich auch schon fragen. Also wenn es zum Beispiel offensichtlich ist, wenn sich irgendwelche US-amerikanischen Musiker zusammentun, der eine wohnt in New York, der nächste wohnt in L.A. und der letzte wohnt in Alaska, dass die niemals irgendwelche Konzerte spielen werden, steht wahrscheinlich auch schon fest. Die werden sich auch nur zusammengetan haben, um eben dann Geld zu verdienen und vielleicht nicht unbedingt um Spaß zu haben.
Und ich denke halt auch, es geht eigentlich vorwiegend dort schon eher überhaupt solche Supergroups. Ich habe, glaube ich, noch nie welche, die jetzt großartig auf Tour gegangen sind, gesehen. Doch, Ei. Aber na gut. Ist ja auch egal. Aber letztendlich, ich glaube, da geht es auch vorwiegend wirklich darum, Musik zu machen und eben vielleicht auch so die Zeit zu überbrücken, wenn eben halt eine andere Band gerade oder die Hauptband vielleicht gerade Pause macht, so sagt, naja, gut, dann suche ich mir jetzt erstmal ein Nebenprojekt.
Ja. Also diese Supergroup mit den lauter ehemaligen Leuten von Van Halen und dem Drummer von den Red Hot Chili Peppers, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, also die waren auf tatsächlich auch massiv auf Tour und so und haben auch zwei Platten, glaube ich, rausgebracht. Und das ist immer, ich finde, am Ende hängt es natürlich auch irgendwo mit dem Produkt zusammen. Wenn das Produkt, das die dann halt rausbringen, so ist, dass man sagt, hey, das ist frisch und das ist mal was Neues und da haben sich jetzt wirklich welche gefunden, den nehme ich jetzt auch ab, dass sie irgendwie sich gegenseitig cool finden und einfach mal miteinander Musik machen wollten. Ja, denn wie gesagt, wenn das Ergebnis spannend ist, dann ist es okay. Aber wenn das so ein gewisses Kalkül hat, dass du halt eben denkst so, na, da hat man sich jetzt mal zusammengesetzt, hat sich vielleicht noch ein paar Kompositoren dazu geholt, um einfach miteinander so ein Produkt zusammenzuklöppeln. Es ist und bleibt letztendlich immer so ein bisschen komischer Beigeschmack. Es ist halt schon so, weil es letztendlich nichts ist, wo du das Gefühl hast, hey, das ist irgendwie jetzt was organisch Gewachsenes oder so. Also ich sag mal, ein Gegenbeispiel wäre, weil du das auch gerade gesagt hast mit Ei, so wenn sich diese ganzen skandinavischen Protagonisten in irgendwelchen neuen, also man trifft sich dann, weil Emperor mal wieder eine Tour macht, so, und dann klöppelt halt bei Emperor dann der Drummer von der einen Band mit und der Gitarrist von der anderen Band, dann hat man schon, da weiß man, die kennen sich und die spielen auch schon seit Jahrzehnten halt eben immer mal wieder zusammen auf Konzerten. Dann ist das eher was, wo man sagt, das kann man nachvollziehen. Ja. Aber wenn jetzt halt eben King's X und ein Typ von Korn und ein Typ von Doken miteinander eine Band machen, denkt man schon so.
Aber da ist es ja schon wieder spannend, weil die halt so unterschiedlich sind.
Richtig.
Das ist ja dann auch wieder schön.
Das finde ich halt ganz cool. Also ich fand jetzt die erste Single, die sie ausgekoppelt haben, wirklich spannend. Weil es hat, wie gesagt, von allen drei so ein bisschen halt eine Färbung. Dadurch entsteht natürlich schon was Neues, aber ja, mein gut, jetzt als Leute wie Portnoy, es gibt ja, glaube ich, mittlerweile musste in den USA die Studiotür zuschließen, damit Portnoy nicht bei dir trommelt. insofern ist es dann, wie gesagt, immer so ein komisches Ding, wo man halt denkt, okay, das sind jetzt auch Leute, die schießen jetzt halt eben ein paar Testraketen ab und das, was gut funktioniert, macht man dann halt eben weiter. Und wenn es nicht funktioniert, dann hört man damit halt auf.
Ist dann wahrscheinlich sowieso immer auch eher so eine temporären Sachen, um sich eben erstmal zu beschäftigen.
Klar.
Ist ja auch nicht schlimm.
Bevor man sich langweilt. Ne?
So. Irgendwas muss man ja tun.
Irgendwas muss man tun. Und da kommen wir zu dem nächsten Thema, In Flames. Da habt ihr was ausgegraben.
Ja, was tun ganz die spannend. Denn da grad? Das ist eben die Frage. Ja. Geht man auf die Webseite, könnt da gerade gerne testen, sieht man ein Flames-Logo und darunter Hashtag IF2014. Ja, und das war's dann auch schon. Und letzten Endes haben sie einfach mal alle Festivals abgesagt dieses Jahr. Und nähere Informationen sind irgendwie nicht zu bekommen. Also wenn ihr Informationen darüber habt, dann schreibt sie danach gerne bei uns in die Kommentare. Wir sind da auf jeden Fall auch interessiert. Aber ich habe wirklich nichts gefunden.
Ich glaube,
gefunden,
da ist auch noch nichts raus.
Was das irgendwie begründen also,
weil,
könnte.
Bei sowas gibt es doch immer eine Pressemitteilung. Und ich glaube...
Na, sie haben die Pressemitteilung, hieß halt nur, wir sagen ja, alle Festivals ab.
Habt ihr mal bei Twitter geschaut unter dem Hashtag?
Nee. Nee, tatsächlich nicht. Das wäre mal noch interessant.
Ja, weil ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht wieder irgendwelche Booking-Probleme waren oder eben halt private Gründe, wie zum Beispiel nicht alles in einen Hut bekommen, keine Ahnung. Also sowas wäre ja das erste Denkbare. Und ja, ich würde vielleicht schon fast vermuten, dass dann halt vielleicht die Booking-Agentur oder sowas wieder dazwischen gespielt hat, weil das ist ja irgendwie gerade wieder aktuell, dass eben ganz viele Touren oder sowas irgendwie umgemuschelt werden oder abgesagt werden, weil irgendwas nicht hinhaut. Wegen vertraglichen Gründen oder so dann.
Ja. Who knows? Also. So richtig was dabei ist, nicht so, sehe ich hier.
Doch, In Flames Official, das war vom 16. März. The new In Flames Album will be out this fall. Sorry for the wait, but let me tell you, it is well worth it. This is our best yet. Also erstmal verschieben. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt einfach umdisponiert haben. Okay. Dass die wohl irgendwie mit der Plattenproduktion, keine Ahnung was, wollen jetzt die Platte halt eben fertig machen, damit sie irgendwann jetzt im Fall ist, ja Herbst, dann irgendwann mal fertig ist. Also ich denke mir mal, dass die deswegen jetzt auch alle Konzerte und sowas abgesagt haben, weil sie schlichtweg das neue Album fertig klöppeln wollen. So liest es sich.
Das kann natürlich auch sein, ja. Na, im Moment sind sie auch noch live unterwegs gewesen. Ach nee, sind sie nicht mehr. Waren live unterwegs im Februar noch. Und da sah ja auch alles noch soweit ganz gut aus. Aber
ja, wird schon seine Gründe.
Ist eigentlich schade, weil In Flames ist ja auch eine typische Festivalband. Ne?
Naja, vor allen Dingen, also das könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob sie Headliner auf vielen Festivals waren, aber ich denke mal, da muss man erstmal Ersatz finden dafür.
Ja, definitiv.
Ja.
Mal schauen, wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen müssen.
Ich denke auch, da
das
wird noch
Logo
irgendwann...
Das Logo auf deren Webseite, da ist ja so eine 2 drin, was soll das?
Weil das ich denke, das ist Pausenzeichen.
Das Pausenzeichen, ja, okay, gut.
Weil die Seite ist auch under construction, wenn du so willst. Also auf der Seite ist halt auch nichts.
Ja.
Deswegen denke ich mal, ist das einfach nur das Pausenzeichen, dass die Seite überarbeitet wird und man sich an den Hashtag wenden soll. Mhm. Um dann zu gucken, was noch so neu passiert bei In Flames. Aber so viel ist da wirklich nie los.
Oh, eher verhalten.
Ja.
Ich dachte jetzt irgendwie, das soll eine 2 sein. Irgendwie. Das ist ja ihr Chester-Logo, da dieser Umriss. Gut, also In Flames lässt uns warten.
Jo, so ist es halt.
Warten muss man auch immer noch auf das Metallica-Album, das nächste. Aber es gibt ja seit einigen Wochen jetzt gute Nachrichten. Man ist jetzt im Studio, am Arbeiten, total fleißig. Und zum allerersten Mal, das haben sie noch nie gemacht, immer mal so Teaser-Videos gezeigt oder sowas, aber diesmal haben sie einen ganzen Song rausgehauen. Erst live in Bogota, glaube ich, Lords of Summer. Und dann haben sie ihn jetzt auch als Studio- bzw. als Proberaumaufnahme veröffentlicht. In Deutschland ist das YouTube-Video davon natürlich mal wieder gesperrt.
Mach Sachen.
Aber es gibt eine Vimeo, also wenn man auf Vimeo geht und dort Metallica und Lords of Summer eingibt, wir geben euch den Link aber natürlich auch nochmal in den Shownotes, kann man sich das Werk angucken. Ist, glaube ich, Video geht, glaube ich, 6 oder 7 Minuten, ist ein recht langer Song wieder. Aber er lässt zumindest hoffen, dass die nächste Platte wieder, ja, wie soll man sagen, eine richtige Metallica-Platte wird. Es wirkt nicht so in Pro Tools zusammengeklöppelt, sondern es wirkt wirklich wie ein komponierter Song.
Mm.
Was ich schon mal echt cool finde, weil die letzten beiden Alben natürlich die St. Anger, gut, mit der gab es viele Probleme, nicht nur das Songwriting, aber auch die letzte, die Death Magnetic, fand ich sehr Pro Toolig klang und eben einfach irgendwelche Riffs komponiert und dann aneinander geklöppelt und fertig ist der Song. Und Lords of Summer klingt deutlich organischer wieder, wirklich wie ein richtiger Song. So. Sie experimentieren auch so ein bisschen mit Polyrhythmik, ganz leicht. Und ist ein guter Song, also gefällt mir. Ist fast so, kann man sagen, so, wir haben auch einige geschrieben, man könnte es so fast hinter Master of Puppets, so vom Stil
Boah,
her.
super, immer mit der
Ja,
Ruhe. So
also
eine Vergleiche machen ist
hinter,
gefährlich.
nicht drauf, sondern hinter. Nein, aber so wirklich, er wirkt sehr, wieder sehr traditionell und wirklich wie so ein Song, so eher aus dieser Phase als halt eben jetzt. Natürlich schon gar nicht irgendwie Load oder Reload, aber eben auch nicht Saint Anger-mäßig oder Death Magnetic-mäßig.
Nur ist doch schön, dann haben Sie die Kritik vielleicht mal angenommen.
Ja, und manche Bands lernen ja tatsächlich durch Live-Auftritte. Ne? Also,
Ja,
dass
wenn
sie
ihnen die ganze Zeit nur die alten Namen um die Ohren geworfen werden
richtig,
und nicht einer vom neuen Album,
kein einziger, ja, richtig, ganz
dann
genau.
kann das schon wehtun.
Ja, und
Aber
das
manchmal
ist,
muss es wehtun, damit man lernt.
es ist
Ist
so.
eben so. Ja, dann mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen, wa?
Nö, anhören, Meinung
An.
bilden und aber wie gesagt, ich fand es spannend, dass halt die großen Olle, das große Olle Schiff Metallica jetzt sich tatsächlich mal dazu entscheidet, einfach mal einen Song im Demo-Stadium rauszuhauen. Finde ich beachtlich.
No.
Aber Metallica kommen uns ja nachher auch nochmal entgegen. Bei einem anderen Thema. Tauchen sie wieder auf. Plopp.
Oh ja. Dazu aber später mehr. Wenn ihr einen Euro über habt, liebes Publikum, dann unterstützt ihr doch bestimmt auch
Da haben
Crowdfunding-Projekte.
wir es wieder.
Ja,
Ja.
geil, ne? Ist mal wieder dabei. Ist auch sehr schön. Diesmal geht es allerdings nicht. Diesmal haben wir ein kleines Crowdfunding-Projekt gefunden, wo es um die Musik geht, aber eigentlich mehr über die Musik und deren Szene. Und wer da einen Euro zu viel hat, wir werden den Link natürlich dann auch entsprechend noch posten, kann da gerne auch einen Euro mit zusteuern, wenn ihm das
Ja.
Projekt gefällt.
Weil ich habe ja schon geschrieben, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also es soll halt ein, ich glaube, Buchteil werden. Und zwar, also es heißt Screenmate und eben der erste Part soll über Rock und Metal gehen. Ja, und wer eben das halt möchte, wir posten den Link, kann sich da gerne dran beteiligen. Ich bin mir halt echt noch nicht sicher, weil es ist halt so ein Szenebuch, ja, schön, aber ich habe jetzt noch nicht genau gewusst, was, also Rock und Metal ist natürlich ein Überbegriff, der ist sehr, sehr groß. Ob es da jetzt vielleicht in irgendeine Stadt geht, um Deutschland oder was auch immer, weiß ich jetzt nicht genau. Aber da gibt es einen Haufen Links auf dieser Seite. Ich glaube, da kann man sich dann auch ein bisschen dazu informieren und es für gut oder für schlecht verheißen dann.
Aber der Crowdfunding-Ansatz, ja, der zieht sich immer, zieht immer weitere Kreise. Und wir hatten ja schon das Thema bezüglich Bands, die das machen, sowohl jetzt auch ja Bands, die wir jetzt ganz bekannte Bands, also jetzt, also wer jetzt richtig abgeräumt hat, ist ja Devin Townsend mit einem neuen Projekt, das er macht, wo er mit einer Sängerin zusammen, ich weiß gar nicht den Namen, irgendwas mit Cool, muss ich jetzt gerade mal schauen. Cool Townsend, der irgendwie auch auf irgendeiner Crowdfunding-Plattform mittlerweile über 400% sein Crowdfunding-Ziel überschossen hat. Also irgendwo jetzt bei 460% ist oder so.
Das ist sportlich.
Und warte mal, ich muss es jetzt gerade mal, weil ich will jetzt keinen Mist erzählen, weil das ist mit Sicherheit auch für euch interessant. Casualties of Cool heißen es. Ja, Casualties of Cool, genau. Und das hat er über Pledge Music gemacht. Das ist auch eine Crowdfunding-Plattform, wo es halt darum geht, halt dein Musikprojekt zu funden. Und er hat also innerhalb von, glaube ich, 20 Minuten die 100% erreicht, also in der brutal kurzer Zeit.
Boppa.
Und ist dann halt eben jetzt über 421% liegt er mittlerweile. Also es ist der absolute Hammer. Und es ist, wie gesagt, ist so ein ja, bisschen anderes wie immer bei Devin Townsend. Er ist ja da immer sehr experimentierfreudig und wie gesagt, das macht er mit einer Sängerin zusammen. Und da kann man mal sehr gespannt sein. Also es läuft für viele, viele Bands und Musiker läuft diese ganze Crowdfunding-Geschichte wirklich ausgezeichnet. Also wir hatten das hier auch gehabt mit Dieser Death Metal Band, ich komme jetzt nicht drauf, aber einige Bands machen das mittlerweile sehr erfolgreich und ich finde dann,
Ja, und
bitte?
was halt wirklich ist, dass es momentan sehr, sehr gut für viele läuft. Also jetzt nicht nur die Bands, die wir hatten, sondern also allgemein, man kann wirklich denen das immer mehr anbieten und momentan läuft es auch sehr, sehr gut. Also ich habe immer noch kein Beispiel gehört, wo es nicht geklappt hat. Hätte ich nicht gedacht.
Na, die werden dann einfach nicht öffentlich gemacht, die
Ja.
Varianten, wo es nicht geklappt hat.
Wahrscheinlich, ja, aber also so jetzt bei den Bands, wo man es halt mitbekommt, die es natürlich auch in gewisser Weise promoten, beziehungsweise wo es dann auch in der Presse weit verbreitet ist, da ist es, glaube ich, bis jetzt alles gut gegangen. Und ja.
Genau, Kickstarter war das Obituary, jetzt weiß ich es wieder.
Obituary, genau, ja.
Obituary, die haben ja auch ihre, oder sind gerade dabei, die haben über 60.000 US-Dollar eingenommen bei einem Ziel von 10.000
Na,
und haben
aber ist doch
60,
super.
60.000 mitgenommen. Klar, das funktioniert mit Sicherheit nicht für alle und jeden. Nur es geht halt auch darum, einfach neue Wege zu gehen und neue Sachen auszuprobieren. Und wir haben das Thema, wie gesagt, das geht aber eigentlich ganz gut über in das andere Thema, das wir haben. Also diese Geschichte mit Rob Flynn, der ja diesen Ausdruck jetzt in letzter Woche geprägt hat, Business is killing creativity. Das passt halt eben sehr gut zusammen. Also es muss einfach durch den, sag mal, durch das Kränkeln der Musikindustrie weltweit. Und das ist ja teilweise so krass, das kriegt ja so der Otto-Normalhörerin und Otto-Normalhörer gar nicht mit, wie mittlerweile diese Musikbranche halt eben teilweise darbt und echt Probleme hat. Das sind auch so Zahlen zum Beispiel mit was, wie viel verkauften Einheiten du mittlerweile halt eben Gold kriegst und sowas. Das ist ja alles extrem nach unten getriggert worden.
Musste ja
Weil
auch, musste ja
ja,
auch.
die Zahlen, die du halt eben früher erreicht hast mit einer Platte, erreichst du heute schlichtweg kaum noch. Also du bist halt eben Lady Gaga oder so. Die schaffen sowas natürlich in Windeseile oder Coldplay oder so. Aber die normale Band würde so Verkaufsziele halt, also Verkaufsergebnisse überhaupt nicht mehr erreichen. Und es ist immer wieder erstaunlich, wenn man gerade auch bei Metal-Bands halt mal liest, so auch ganz bekannte Bands, und dann wird dann halt geschrieben, ja, von ihrer letzten Platte haben sie in den USA 20.000 Einheiten verkauft. Und dann sagst du, was? Ja, also wirklich
Das ist dann die
namhaft.
Hälfte von dem, was in Deutschland verkauft wird oder so.
Das
Also das ist dann
erstens
wirklich
mal
schwach.
das, ganz genau. Und das ist halt eben auch der Punkt, also Rob Flynn hat sich auf seinem Blog in einem ziemlich lesenswerten und ziemlich emotionalen Blogbeitrag halt eben über den derzeitigen Zustand der Metal- und Musikszene generell in den USA ausgelassen. Hintergrund war wohl der, dass Rob Flynn halt auf einem Pearl Jam-Konzert war. Und das hatte jetzt erstmal gar nichts mit Verkaufszahlen und sowas so zu tun, sondern Pearl Jam sind halt aufgetreten und haben über 3 Stunden, fast 4 Stunden wohl gespielt. Und er sagt halt, es war ein Killer-Gig, muss super geil gewesen sein. Und vor allen Dingen haben sie überzogen. Und es ist in den USA mittlerweile so, dass wenn du als Band überziehst, die stellen dir halt erstmal dann das Licht ab. Dann stellen sie irgendwann den Strom ab und so. Also man ist da wohl mittlerweile sehr rigide. Und du musst vor allen Dingen Strafe zahlen. Und Pearl Jam hat wohl bei dem Abend halt 40 Minuten oder sowas, also über eine Stunde überzogen und mussten für den Stunt dann wohl insgesamt 70.000 Dollar zahlen.
Ja, pro
Und er,
Minute 1000 Dollar.
ja,
Das
und er
ist
sagt,
echt sportlich.
ja, und er sagte dann halt auch, okay, eine Band wie Pearl Jam, A, ist es denen fuck egal. Die überziehen halt, wenn sie Bock drauf haben. Und Eddie Vedder muss dann halt eben irgendwie mit der Flasche Rotwein auf der Bühne rumgestanden haben und dann haben sie nochmal 3 Songs gespielt und sowas. Das muss wohl sehr geil gewesen sein. Und er sagt dann aber halt auch, ich meine, Pearl Jam kann sich das leisten, die haben die Kohle. Andere Bands können das halt eben nicht. Und er sagt halt eben, diese Attitüde gerade in den USA, halt Live-Auftritte immer schwieriger zu machen und so, wäre halt eben, es wäre halt total ätzend. Und er zitiert dann halt auch James Hetfield, der hat in einem Interview, das kann man sich auch im Internet anhören, der hat ein Interview gegeben mit einem Radiosender und ist dann halt gefragt worden, hey, wann spielt Metallica mal wieder in den USA? Und er sagt, ja, würden wir gerne tun, aber es funktioniert einfach nicht. Ja, wir kriegen die Hallen nicht voll, wir gehen lieber nach Europa und spielen da halt eben auf Festivals vor 40, 50, 70, 100.000 Leuten. Das bringt uns einfach mehr und bringt auch den Fans mehr als in den USA, wo du halt eben Schwierigkeiten hast. Und das muss man sich mal vorstellen, als Metallica wirklich Schwierigkeiten hast, die Hallen voll zu kriegen. Und er sagt halt, Metal ist wohl momentan einfach in den USA, funktioniert nicht.
Was eigentlich komisch ist, weil ich auch jetzt immer wieder geile Metal-Bands aus den USA entdecke, aber gut, das sind dann eben Underground-Bands, ne?
Und ich denke auch, man muss da immer vorsichtig sein, natürlich vielleicht, was erwarten denn auch Metallica, wie viel wollen sie denn einnehmen und sowas, wir hatten das auch, glaube ich, letztens hat auch irgendein Musiker gesagt, so er lässt jetzt Metal, weil er zu viel dafür bezahlen muss.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht ist es gar kein Minusgeschäft für die, weil ich glaube, die könnten sich das auch leisten, zum Beispiel mal 2-3 Minuten zu überziehen. Aber der Punkt ist, ich denke, das wollen die vielleicht auch einfach gar nicht. Und also ich bin jetzt auch gerade ein bisschen verdutzt, weil mir ist es auch schon in Deutschland passiert, dass ich auf Konzerten war, wo es halt hieß, Punkt 12 muss Ende sein, denn sonst kommt eben halt irgendein Stadtding oder keine Ahnung, wenn die Polizei gerufen wird, das muss ja auch bezahlt werden. Das sind natürlich nicht $1,000 pro Minute, aber es ist letztendlich auch eine Strafe und vor allen Dingen auch für kleine Untergrundbands kann schon so eine Strafe ordentlich Geld kosten. Oder für den Veranstalter dann jeweils. Und insofern, das ist absolut richtig, dass sowas natürlich das auch kaputt macht, wenn du einfach an diese Zeitfenster gebunden bist. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gerade geil, wenn man als Metalband sagt, okay, wir ziehen es trotzdem durch und machen unser Ding und scheiß auf sowas. Beziehungsweise da muss man sich ja dann solche Zeitvorgaben halten und muss damit dann auch rechnen oder eben wirklich sagen, okay, Punkt 11 Uhr wird alles ausgestellt, dann hat man das Problem nicht, aber die Fans haben trotzdem die Musik gesehen.
Naja, das große Problem ist dabei ja nicht unbedingt, dass es dann, also ich meine, in Gegenden wie zum Beispiel in Berlin, wo du kleine Clubs hast, wo dann wirklich um 0.30 Uhr eben Feierabend sein muss, da ist es ja keine Frage, da störst du ja auch die Anwohner. Ja. Aber wenn du in den USA ein Riesenstadion hast, wo 120.000 drin passen, dann stört das keine Sau, ob ich da um 4.30 Uhr in der Früh noch Musik mache oder nicht. Ja. Und trotzdem müssen die dort dann Strafe zahlen, weil die Veranstalter sagen, nee, können wir nicht, ist zu teuer für uns, die Unterhaltung dann und wir schalten euch dann das Licht ab, Feierabend.
Ja.
Überzieht ihr $1,000 Strafe pro Minute.
Flint bringt auch genau dieses Beispiel, weil er erzählt dann auch halt eben, dass er sich, ich weiß nicht, ob er sich mit jemandem unterhalten hat, auf jeden Fall zitiert er ein Gespräch mit einem alten Recken, der in den 70er, 60er Jahren schon Hardrock-mäßig und live-mäßig unterwegs war. Und der dann halt auch erzählt hat, es gab die Hammer-Bands, die sind teilweise nachts um zwei überhaupt erst aufgetreten. Ja, wir wissen das ja zum Beispiel auch von den Beatles. Wie die Beatles auf der Reeperbahn gespielt haben, haben die ja 3 Sets am Abend gespielt und das letzte ging irgendwann nachts um 1:30 los.
Ja.
Und er sagt halt, das kannst du halt heute komplett vergessen. Ja, und deswegen ist übergeordnet ist ja sein Punkt, Business is killing creativity. Das Ganze ist halt eben immer mehr und auch mit diesen Sportarenen und sowas einfach mehr zu einem Business geworden. Jeder hat halt eben nur noch die Kohle im Sinn. Und da ist natürlich eine Band wie jetzt halt Pearl Jam, die einfach mal Bock drauf haben, 3,5 bis 4 Stunden zu spielen, da hat halt dann beim Veranstalter keiner Bock drauf. So, und dann ist das Ganze halt eben, die haben nur die Halle für 3 Stunden gebucht, sag ich mal. Die müssen abbauen und damit die Halle für den nächsten Tag, wo ein Basketballspiel ist oder sowas, muss die dann frei sein. Und dann kriegst du halt $70,000 Strafe drauf gebrummt. Ja, und das Ganze ist halt eben immer mehr halt eben ein Geschäft geworden. Und das hatten wir ja schon mehrfach den Punkt, gegen Geld und Geschäft ist nichts einzuwenden. Aber es nimmt dann halt teilweise Formen an und das war letztendlich ja auch die Quintessenz von dem Beitrag von Flynn, dass er sagt, am Ende geht halt die Kreativität und geht letztendlich auch die Kunst dabei flöten. Ja, weil sie halt letztendlich immer mehr verbusinessmäßig wird oder halt eben vergeschäftet oder wie man es auch immer nennen will. Und das fand ich einen ganz interessanten Beitrag und das schließt einen ganz guten Kreis halt eben zu dieser Crowdfunding und wir machen es uns selbst Geschichte.
Ja, oder zumindest erstmal neue Wege zu erkunden, die es geben kann.
Ja.
Es ist ja auch nicht nur im Musikbereich so, es ist ja auch für viele andere Sparten in dem Fall praktischer neue Möglichkeiten an Geld ranzukommen, zu entdecken.
Ja, und wenn es zum Beispiel für ein Musikmagazin ist, ja, oder genau, für so ein Podcast wie unseres, Das ist,
damit Dan sich endlich ein Mikrofon kaufen kann.
Damit Dan sich zum Beispiel ein Mikrofon kaufen kann. Ja, das hat, ich meine, ich könnte mir oder ich werde mir eins leisten können. Nur das ist halt eben ganz genau der Punkt. Und ich hatte es auch in den Shownotes, es gibt ein Beispiel, die machen keine Werbung, die machen alle 3 Tage oder alle 4 Tage, glaube ich, machen die über 3 Stunden Podcast. No Agenda Show nennt sich das. Ist eher eine politische Show. Und die sind komplett, die haben keine Werbung, kein gar nichts, sondern die leben komplett von den Spenden der Hörer. Ja? Und,
aber wenn du das täglich 3 Stunden lang machst, ganz ehrlich, was hast du dann für ein Leben? Also ich könnte nicht 3 Stunden jeden Tag senden.
Nee, ist ja auch nicht jeden Tag, aber die machen das
Ach
tatsächlich. Sie
so.
haben jetzt gerade die Folge 600 gesendet. Also die machen das
Okay.
schon länger. Die sind auch beide schon recht lange im Geschäft. Der eine, vielleicht kennt ihr den Namen noch, Adam Curry, der war mal bei MTV-Sprecher gewesen. Der ist dabei. Und die finanzieren sich halt eben, die haben ein ziemlich intelligentes, auch so Sponsoring-System entwickelt, wie die halt eben auch einen Anreiz bieten, dass die Leute Geld spenden. Und die werden dann auch in der Sendung genannt und sowas. Das ist also ziemlich cool. Und, also wie gesagt, ich meine, Crowdfunding oder halt eben solche Finanzierungsmöglichkeiten muss nicht nur jetzt für Musik und Bands sein. Die Idee ist, darüber ein Buch zu finanzieren. Ob das Buch jetzt was kann oder nicht, weiß ich nicht. Ne? Aber finde ich eigentlich zum Beispiel auch sehr spannend. Oder halt eben tatsächlich sowas wie das Eternity-Magazin zum Beispiel eben als Internetmagazin weiter zu betreiben und dann halt eben zu schauen, dass man das von den Lesern letztendlich mitfinanzieren lässt, wäre ein Ansatz. Ne? Sonst machst du dich halt eben zum Bongo von den Werbekunden und das kann man machen, aber das ist dann halt eben auch gefährlich. Und
Ja.
da glaube ich, ist dieser Crowdfunding-Ansatz für mehrere Branchen ein sehr, sehr interessanter, wo ich mir vorstellen kann, dass es in diese Richtung tatsächlich weitergeht.
Na, wir sollten, den Übergang zum nächsten Punkt erfolgreich hinzubekommen, habe ich mir gerade eine wundervolle Überleitung ausgedacht. Wir machen einfach ein Crowdfunding auf für eine Celtic Frost Reunion. Und versuchen über 100.000 zusammenzubekommen, denn das wollte Wacken Celtic Frost bieten,
Ja.
damit die sich wieder zusammentun. Haben sie nicht
Also
gemacht.
Wacken wollte das bezahlen, das wusste ich
Ja?
noch gar nicht.
Ja,
Sind die
Wacken.
bescheuert?
Wacken wollte über 100.000 bezahlen, nur damit die da mal spielen. Aber Celtic Frost hat halt gesagt, nö, lass mal.
Ja, Tom hat das gesagt.
Ja.
Also 150, 40.000 dafür, dass du einen Abend mal spielen sollst, ist doch der Wahnsinn.
Ist geil, ne? Also ich würde
Aber
es
ganz ehrlich, ich finde es auch krass, dass Wacken sowas nötig hat. Haben sie wohl doch nicht gelesen.
Na, die wollten halt nochmal so einen richtigen Kracher rausbringen,
Ja.
vielleicht.
Ja klar, ich meine, irgendwann haben alle Kracher dort gespielt, ne?
Ja.
Das ist der Punkt. Und ich meine, so eine Band und so eine Reunion, gerade so Reunion-Geschichten
Ja.
oder auch so, weiß ich nicht, wir spielen unsere allererste Platte komplett durch Geschichten, was
Nee.
Metallica ja jetzt, nachdem ja jetzt wirklich jedes Album irgendwann mal 30 Jahre alt wird bei denen, machen die auch ständig so Sachen, wir spielen halt unser Ride the Lightning komplett durch oder so. Sowas zieht halt. Ne? Oder halt eben
Ja.
irgendwie, wir machen einen Gig auf dem Rock Hard Festival in Urbesetzung, wo sie dann irgendwelche Leute aus der wohlverdienten Rente rausholen und die dürfen dann nochmal auf der Bühne drei Akkorde greifen und so. Das sind Sachen, die ziehen. Das ist halt, weil das ist dann halt mal was Außergewöhnliches. Ne?
Ja.
Und
Naja,
insofern
gut.
wäre das
Ist
mit
doch schon
Sicherheit.
ausverkauft, ne?
Aber meine letzte Frage an euch. Ihr kennt das Wacken besser als ich wahrscheinlich, aber haben die, wie gesagt, glaubt ihr jetzt habt schon, haben die sowas nötig?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Weil, bestes Beispiel, es ist ja schon ausverkauft, bevor die allererste, also dieses Jahr war es ja, glaube ich, so, es war ausverkauft, bevor die allererste Headliner-Band überhaupt bestätigt war. Und das heißt, die können praktisch die Ticketpreise jetzt auch nicht anreißen, also die wissen halt, was reinkommt. Und es
Wachstumspotenzial
ist.
gibt es auch nicht. Also, dass sie jetzt eine neue
Nee, es
Location
ist ja
haben.
ausverkauft. Also
Ja.
ich weiß nicht, ob sie noch expandieren können, aber es ist, wenn es ausverkauft ist, ist ja eigentlich so, weiter geht's nicht. Das bedeutet ausverkauft. Und deswegen, also ich bin gerade über den Betrag echt geschockt.
Ja, ist
Wenn man
aber
überlegt,
so.
man, manche haben nicht mal ein Kontingent, also so mittlere Festivals haben nicht mal ein Kontingent von 140.000. Ha!
So ist das aber mit Wacken. Und was soll man dazu sagen, wenn Wacken das jetzt gerade irgendwie nötig hat, um sich in die Medien vorzupuschen, was wahrscheinlich der einzige Hintergrund war, weil Geld haben sie,
Ja, und das ist ja auch in der
Publikum haben
letzten Zeit
sie.
eher negativ
Was?
auch mit belastet. Also vor allem durch diesen Tourismus, weil es ist natürlich fragwürdig, wo man sich sagt, zahlt man wirklich für ein Festival, wo man noch nicht weiß, was kommt, so viel Geld, dass es ausverkauft ist.
Nur um
Das
sagen zu
ist,
können, ich war auf Wacken.
genau, und das ist so der Punkt, wo ich mir denke, also das hat ja bei vielen wirklich auch Zweifel gebracht, sozusagen, okay, ist das noch wirklich dieses Metal-Feeling, was es mal war? Nur um zu sagen, man war mal auf Wacken, aber letzten Endes, die hätten sich auch den Spaß machen können, das hätten sie nicht gemacht, weil ich glaube, da wären Leute amok gelaufen. Aber so zu sagen, okay, jetzt ist es ausverkauft, wir nehmen nur kleine Untergrundbands, machen sie natürlich einen riesen Umsatz,
Genau.
aber
Das
theoretisch
wäre
haben
auch
sie,
mal geil.
das hätten sie sich theoretisch erlauben können, ne?
Jo.
Und da muss man sich mal überlegen, ich wäre nie so verrückt, auf einem Festival ein Ticket zu buchen, nur zu sagen, ich fahre dorthin, für eine recht, ich weiß gar nicht, wie viel die Tickets mittlerweile kosten, aber ist nicht so
150,
günstig.
160 oder so? Nee, mehr,
Ja,
ne?
und Und dann ist da noch nicht mal eine Headliner-Band bestätigt oder ich glaube, da war wirklich noch gar keine Band bekannt, großartig.
Naja, du kannst ja schon wenn das Festival jetzt gerade gelaufen ist, kannst du ja schon für das neue Jahr welche kaufen. Naja. Meine Eltern haben es ja zum Beispiel so gemacht, das ist eine nette kleine Anekdote bezüglich Wacken. Meine Eltern sind letztes Jahr das erste Mal auf Wacken gewesen.
Cool.
Dazu muss man sagen, meine Eltern sind 55 und 58.
So, und sind dann aber mit Sicherheit nicht die Ältesten, die da sind.
Nee, definitiv nicht, definitiv nicht, das ist keine Frage. Aber die haben auch jetzt dann schon direkt auf dem Festival, direkt auf Wacken, letztes Jahr haben sie die Karten für das nächste Jahr gekauft.
Ja.
Aber das geht.
Das haben ja einige gemacht, weil eben halt, also es ist ja auch mittlerweile so irgendwie, das konnte man ja in den letzten Jahren wirklich mitverfolgen, wie es praktisch immer jedes Jahr einen Monat weniger wurde, den man Zeit hatte, die Tickets zu bezahlen. Irgendwann war es dann schon gar nicht mehr möglich, das zu Weihnachten noch zu kaufen. Da gab es dann diese Christmas Packages gar nicht mehr. Also es ist halt so, man muss echt sagen, es ist Wahnsinn. Aber der Punkt ist, also ich glaube, letztes Jahr war wirklich der Punkt, das Ausverkauf, bevor irgendeine Band bestätigt worden ist.
Ja, letztendlich geht es denen so. Und ich glaube, da liegt dann halt auch der Grund dahinter. Das ist der ganze Marketingkram im Hintergrund.
Ja.
Du willst als Festival natürlich auch über Jahre eine gewisse Marktführerschaft haben. Ne? Du willst nach wie vor ein Magnet sein für Bands, also auch für bekannte Bands. Du willst dich als Festival-Organisator ja nicht endlos bücken, um irgendwelche Top-Acts zu kriegen, sondern im Idealfall rennen die dir die Bude ein. Wenn man jetzt mal schaut, was das Summer Breeze für ein Setup hat, mein Kollege Fabs, der hier Metal-DJ hier in München ist, der fährt auf Summer Breeze und der hält mich immer auf dem Laufenden, was für Acts dahin gehen. Das ist ja der Kracher dieses Jahr. Es ist ja wirklich, also Vertain ist da, Behemoth ist da, also die Liste wächst und wächst und wächst und wird immer geiler. Okay. Und ich war ja noch nie auf einem Festival tatsächlich, also nie als Besucher. Ich war schon so auf so Open Airs als Musiker, aber als Besucher noch nicht. Ich habe es bisher echt vermieden, aber das Summer Breeze macht es mir extrem schwer, mir treu zu bleiben. Weil das Line-Up, wie gesagt, schaut es euch im Internet mal an, ist jetzt schon ziemlich geil. Und es sind noch nicht die Mega-Top-Acts verkündet worden, an denen man wohl noch dran ist. Und das ist natürlich für Wacken ein Punkt. Also ich meine, die Konkurrenz...
Das ist Konkurrenz,
genau. Die Konkurrenz wächst und wächst, gerade in Europa. Ich meine, unsere amerikanischen Freunde, wenn man das auf den amerikanischen Metal-Seiten sieht, die werden ja eh schon immer ranzig. Wenn die sehen, was wir hier für Konzerte, also für Festivals haben in Europa.
Ja, in den USA gibt es kaum Metal-Festivals, richtig, die wirklich geil sind.
Richtig. Das ist einfach halt ja ein logistischer Mega-Aufwand in den USA. Und natürlich dadurch, dass wir hier ganz andere Entfernungen haben in Europa und du ja auch echt mal schnell halt eben in Wagen steigst, nach Holland rüberfährst oder mal hoch nach Dänemark für ein tolles Festival oder nach Frankreich. Da kriegen die ja schon immer einen Pilz, ne? Wenn die sehen, was wir hier für Line-Ups teilweise haben. Und ich denke, es geht wirklich Wacken auch darum, halt eben, was das angeht, einfach das Unmögliche möglich zu machen. Und das ist dann halt unter anderem halt eine Band wie Celtic Frost halt eben wieder zusammenzubringen, wo jeder Brancheninsider weiß, er friert die Hölle zu. Und in dem Fall ja nur wirklich tatsächlich wortwörtlich, als dass das nochmal stattfinden wird. Ne?
Ja. Aber man muss halt auch sagen, Wacken hat Kultstatus und also es ist ja auch so das allererste große Festival gewesen und das muss man denen auch lassen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde halt krass, wenn solche Aktionen kommen, da merkt man halt auch so, sie wollen es auf jeden Fall bleiben, was ja auch schön und gut ist. Aber dennoch, also ich komme mit diesen 140.000 Grad wirklich nicht klar.
So dieses, wobei, ich mir denke, ich finde das gar nicht so viel. Muss ich ehrlich sagen.
Es ist schon ordentlich Kohle, aber
für mich ist das sehr viel.
Es ist vor allen Dingen,
keine Frage.
Für uns alle drei, denke ich, aber es ist auch vor allen Dingen klasse von Thomas Fischer da zu sagen, no. Weil der muss natürlich auch schauen und ich meine, wir freuen uns, also ich freue mich tierisch auf die neue Triptychon, da gibt es jetzt die ersten zwei Tracks und die sind hammer großartig. Und werde mir vielleicht sogar auch diese Deluxe-Box mit einer Einkaufstasche, wo ich sehr lachen musste, und zwei Kerzen.
Beutel?
Ein echter Beutel. Mit dem Triptychon-Logo drauf. Also sensationell. Aber freue ich mich sehr drauf. Und das ist so ein Typ, der sagt dann halt auch einfach mal, nö, fickt euch.
Jo, finde ich auch richtig. Und für Wacken ist das ja nun kein Problem. Wacken hat es halt versucht und egal, ob die ein Ja oder Nein bekommen, in die Presse kommen sie sowieso.
Es klang und die werden auf jeden Fall andere Printen.
Ja, also. Das klang bei euch ja auch so ein bisschen durch. Ich kann mir auch als Möglichkeit vorstellen, dass natürlich Wacken jetzt auch gucken muss, dass sie ihre Reputation in der Branche behalten. Ja? Also no. dass sie halt eben nicht den Facebook-Effekt haben, den jetzt die jungen Leute wegrennen, weil halt eben meine Oma und meine Mama sind auch bei Facebook. Das heißt, dass halt eben so eine gewisse Entkoolung da stattfindet.
Genau, meine Eltern gehen hin, deswegen gehe ich nicht mehr hin.
Und Jan Delay ist auch da und macht einen Song
über Wacken. Ist voll geil.
Ja? Ich finde das super. Auch super. Ich habe das ich feiere das total ab. Aber es gibt immer wieder Leute, ganz viele, die kommen auf sowas gar nicht klar und sagen halt, ey, die machen hier mein geiles Underground-Festival. Ist ja schon fast peinlich zu sagen, weil das war Wacken, glaube ich, noch nie. Aber hey, ja, das macht halt der Mainstream mal einen auf Metal und das finden halt viele Leute uncool, das ist so.
Ja.
Entsprechend, ja, denke ich, dass sie natürlich mit so einem Stunt, wenn sie dann sagen könnten, hey, wir haben es geschafft und haben Celtic Frost zurückgebracht, dass dann natürlich jeder Metalhead sagt, yeah, das sind immer noch meine Leute, weißt du so. Dann Delay hin oder her.
Ja,
Ups, hier sollte eigentlich ein Thema folgen, welches wir aufgrund einer Rückrufaktion zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausstrahlen wollen und oder können. Sollte sich diese Situation ändern, werden wir euch den Teil selbstverständlich nachliefern. Aber bis dahin, viel Spaß mit der restlichen Folge.
Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass halt eben die meisten dieser Magazine wirklich nur dahin gucken, wo die Kohle sitzt. Und die Kohle sitzt natürlich bei Bands wie Lamb of God, die sitzt bei Bands wie Gamma Ray oder Edguy oder Gotthard oder wie sie alle heißen. Gegen die Bands ist nichts zu sagen, nur mich spricht es nicht mehr an. Weil ich höre mittlerweile eine ganze Menge neues Zeug, mutiges Zeug von Leuten, die halt eben jetzt nicht die Mega-Plattenlabels hinter sich haben. Und da muss ich halt sagen, da schreiben diese Magazine einfach an mir vorbei.
Das möchte ich aber auch, glaube ich, für jeden Metal- oder Rockhörer und unterstellen, dass das eigentlich bei jedem so ist, dass man neue Sachen entdecken möchte. Und das schaffen diese Magazine dann in dem Fall einfach gar nicht. Was traurig ist, weil dazu sind sie eigentlich da.
Ja, also was mir halt auch einfach mal so fehlt, einfach, ich meine, es gibt ja auch Bands, die gibt es schon jahrelang. Und ich finde es gar nicht mehr schlimm, dass man immer auch vielleicht alte Bands mitbringt. Das ist ja vollkommen ordentlich, wenn die 20 Jahre lang Musik machen. Aber es gibt halt welche, die immer so auf einem gewissen Mittelmaß waren oder auch immer Untergrund geblieben sind.
Ja.
Und zum Beispiel solche fehlen mir halt solche Artikel dann dazu, wo ich mir denke, ich mag diese Bands, die gibt's ewig, aber man findet fast nichts dazu.
Ja.
Und nicht, weil sie einfach keine Interviews geben oder sowas, sondern nee, weil man einfach nie angefragt hat, weil es kein Interesse dafür gab, weil eben halt da kein Geld geflossen ist. Und ich würde auch diese Magazine nicht vielleicht dafür anschuldigen, dass sie das tun. Ich denke mal, sie müssen das auch einfach, weil es kostet ja alles.
Und das ist ja auch ein Organisationsaufwand, sich eben dann die Szene tiefer einzuarbeiten.
Eben, und dann kommt ja noch hinzu, ich meine, es sind ja dann bezahlte Mitarbeiter, nicht so wie wir, die das hier nebenbei machen, sondern es sind halt dann wirklich Leute, die das auch Journalistik studiert haben, die halt da wirklich davon leben. Und das ist natürlich sowas, muss man alles mitfinanzieren. Und das ist natürlich einfach ein riesen finanzieller Aufwand und die Kaufkraft ist halt nicht mehr da.
Ja, das sowieso.
Das hatten wir in der letzten Folge, weil da halt irgendwie ein bisschen die Zähne verpeiltet und jetzt halt alles elektronischer ist. Und ich glaube auch, dass es sich wirklich das nochmal ändern wird, dass eben halt gewisse Online-Magazine, die jetzt schon sehr groß sind, irgendwann mal die neuen journalistischen werden, also die dann vielleicht auch wirklich wir zurück zu diesem kritischen gehen und die sich halt nicht auf solche Labels und sowas zurückziehen müssen, aber das sind halt vorwiegend alles Leute, die das halt nebenbei machen.
Ja.
Und das ist natürlich Wahnsinn, dass man eigentlich überlegt, wenn man was kritisch Ehrliches will, dann muss man da hoffen, dass da vielleicht einer ist, der das halt nebenbei macht, so aus Spaß und Freude.
Und lange, lange suchen.
Und lange suchen, beziehungsweise du hast halt auch die Möglichkeit, dir noch mehrere Meinungen reinzuziehen.
No.
Also das mache ich auch, wenn ich mir ein CD überlege, kaufe ich es mir oder kaufe ich es mir nicht, ich schaue mir mehrere Magazine an, weil du hast die Möglichkeit im Internet, das heißt, es ist kostenlos und da findest du meistens ganz viele verschiedene Meinungen manchmal, was natürlich ideal ist.
No.
Ja, und dazu kommt aber halt auch, dass, also es war, ich glaube halt, Magazine sind ja auch in der Zeit entstanden oder waren in der Zeit halt hochrelevant, wo du jetzt als Musikkonsument es schon recht schwer hattest, in die neue Platte reinzuhören und dir selber eine Meinung zu bilden.
Das ist ja heute viel einfacher.
Ich habe meine Jugendoriginal, das ist ein bisschen vielleicht Opa erzählt vom Krieg, aber ist mir jetzt gerade egal. Ich bin in meiner Jugend echt extrem viel in die Innenstadt gegangen, ob das Kassel war oder dann auch später dann Frankfurt, bin in irgendeinen Plattenladen rein und habe mich durch alle neuen Sachen durchgehört. Da habe ich mir halt echt Zeit genommen. Das war teilweise so 4 Stunden so, dass ich mich in Kassel halt in so einen Laden, die kannten mich dann auch schon, und dann konnte ich mir so 3-4 Platten halt eben holen, oder es hingen halt Platten standardmäßig aus, und dann habe ich mir die halt eben ran, so bin ich auf Korn gekommen, so bin ich auf Rage Against the Machine gekommen, so bin ich in den 70ern auf Saga und so solche Bands gekommen. Also das war halt einfach richtig Arbeit, sag ich mal, sich über eine Platte jenseits von Magazinen eine Meinung zu bilden. Heute kommt die Platte an dem Tag, wo sie auf den Markt kommt, auch bei Spotify raus.
Und bei YouTube hast und du sowieso YouTube schon vorher als Full-Album-Stream.
Richtig, genau. Und das sind ja schon die Legalen, dann gibt es natürlich noch die Illegalen, aber tatsächlich ist es heute, da kommt die neue Subway to Sally irgendwann mal raus und dann bums ist sie bei Spotify und dann kann ich mir die komplett anhören und kann mich dann entscheiden, wenn sie mir gefällt, dass ich mir dann die Sonderedition mit irgendwelchen Klippen noch dazu kaufe. So habe ich es jetzt auch bei der Vertain gemacht, so habe ich es jetzt auch bei der neuen Gojira gemacht. Man hört im Vorfeld halt eben auf YouTube oder sowas in Tracks rein und sagt, geil, will ich haben, und dann kauft man sich's.
Ja.
So. Und die Relevanz von einem Blogger oder Journalisten, aber vor allen Dingen Journalisten, der davon lebt, der mir sagt, das Album von XYZ, das in 4 Wochen rauskommt, ist übrigens super geil oder super dämlich.
Ja.
Diese Relevanz hat einfach abgenommen.
Ja.
Ja. Beziehungsweise du hast halt einfach zu viele Möglichkeiten. Du kannst maximal damit deine eigene Meinung vielleicht noch vergleichen.
Ja.
Aber es hat nicht viel. Und das ist halt auch so der Punkt, wo ich sage, das ist, glaube ich, ein Problem allgemein. So, du musst wirklich wieder versuchen, so die Untergrundsachen rauszuholen, also so kleine Perlen, zu sagen, ey, hört euch mal die an. Weil letzten Endes, es gibt halt auch wahnsinnig viel. Also ich glaube, keiner kann alle Metal-Bands kennen, die es auf der Welt gibt.
Nee, das funktioniert nicht.
Und letzten Endes, und ich finde es halt immer wieder spannend, weil eine Zeit lang war ich auch genervt, weil ich da auch Links bekomme von wegen, schau dir mal das an, schau dir mal das an. Und ich habe mir so, ich habe doch gar keine Zeit dazu. Auf der anderen Seite war es geil, weil dann dadurch habe ich wieder andere Sachen bekommen.
Ja, und
das ist halt so, eigentlich sowas muss man auch mehr wieder in die Magazine bringen, zu sagen, okay, hört euch mal die Band an. Also praktisch Bands, wo man sagt, ey, die hat vielleicht ein kleiner Kreis mal gehört und plötzlich sagt man, die kann man so und so empfehlen, weil, oder auch vielleicht sagen, das ist gerade nicht so gut, aber man kann sich mal antun. Und dann denkt man so, okay, ich höre mal rein. Und dann ist so dieses, wow, das habe ich noch nie gehört. Und selbst wenn es ein Scheiß ist, man sagt einfach mal, man hat nur was Neues gehabt.
Ja. Und das schafft man vor allen Dingen halt durch, unter anderem halt eben auch durch eine gewisse Spezialisierung. Also Metal Hammer und Rock Hard, das ist letztendlich auch alles sehr generisch. Und wie gesagt, die stehen für mich mittlerweile halt eben eher für so eine alte Art oder so eine tradierte Art von Metal, die mich auch interessiert, aber eben nicht nur. Ne? Sondern ich glaube, dass eine Lösung halt eben tatsächlich ist, sich entweder zu spezialisieren, wie es zum Beispiel die Website godgent.com macht. Also die berichten halt hauptsächlich nur über Gent-Bands, also diese ganzen Polyrhythmic-Bands. Oder du gehst halt eben her und hast ein anderes Konzept. Machst zum Beispiel halt eben, es gibt ganz, ganz geile Blogs auch zum Thema Black Metal. Aber das ist dann eben nicht nur Musik, sondern das ist auch Kunst, das ist auch Film, das ist Artwork und so. Also das finde ich spannend, da halt eben journalistisch auch, das müssen ja keine Blogger sein, das können für mich auch Journalisten sein, aber da halt eben viel stärker wieder in das Produkt reinzugehen, in dein eigenes Produkt und dir darüber eigentlich Gedanken zu machen, übergeordnet, für was stehe ich eigentlich und was für eine Geschichte erzähle ich eigentlich. Und das vermisse ich halt jetzt bei den tradierten Magazinen extrem. Weil das ist im Endeffekt nur noch ein Bauchladen von Sachen, die vielleicht irgendwie viele Leute interessieren oder halt eben nicht. Und
Der Unterschied ist aber vielleicht auch einfach, dass die damals, als sie angefangen haben und vielleicht dann eben auch jetzt in etwas neuerer Zeit versucht haben, eben alle Sparten abzugreifen, die es so gibt. Und das funktioniert nicht mehr im Metal-Bereich, weil es einfach zu viel gibt. Es gibt halt wirklich, es gibt auch Blogs über reine Guttural-Death-Metal-Sachen. Also Death-Metal kann man ja nochmal in zig Sachen unterteilen und es gibt sogar Blogs über Guttural-Death.
Ja,
und das wo man sich so denkt, okay, alles klar, spezialisiert, die haben viele Informationen, da kann man sich informieren. Eben auf seine spezialisierte Musikrichtung. Und da hast du schon recht, das müssten sie eigentlich machen. Sie müssten vielleicht Einzelmagazine zu bestimmten Themen rausbringen,
ja,
die dann eben mit geringeren Auflagen versehen sind oder so.
Aber trotzdem, das ist ein Aufwand, das muss man erstmal hinbekommen,
ja,
das glaube ich.
Natürlich, ganz genau. Keine Frage.
Und ich unterstelle auch, und das ist jetzt wirklich eine Unterstellung, und da lasse ich mich auch gerne für kloppen, ich unterstelle auch einigen diesen Leuten schlichtweg musikalischen Konservatismus. Das heißt, ich glaube, viele wollen gar nicht mehr weiter hören, Neues hören. Und ich habe das selbst bei, ich sage jetzt mal was ganz Selbstkritisches, auch beim Eternity Magazin. Ich habe vorhin einen Beitrag gelesen zum, das war irgendwie so ein Statement von 2010, was ist Metal und was ist nicht Metal? Ja, ja, diese Diskussion hast du ja immer wieder. Ja. Und ich glaube einfach, dass halt eben auch immer wieder Leute einfach auf einem gewissen Stand stehen bleiben. Ja, also ich kenne Leute, die sind auf dem Punk-Stand von 1976 stehen geblieben. Das gibt's alles. Ne? Und es gibt Leute, die machen einfach ab einem bestimmten Punkt einen Kopf zu und wollen danach keinerlei Entwicklung mehr. Ja, das ist so.
Ja.
Und das finde ich halt bei einem Printmagazin oder bei einem Musikmagazin, wenn das halt wirklich dann, du das Gefühl hast als Leser, ey, die sind irgendwo 1998 hängen geblieben.
Ja, das ist dann natürlich schwach.
Ja, danach gibt es halt eben nochmal so Sonderfälle, so nennen wir jetzt mal wirklich Lamb of God oder so. Aber ich sage mal wirklich, die von der Mischung her 60-70% der Sachen, muss ich sagen, das sind Bands, die sind teilweise schon 20, 30, 40 Jahre im Business. Und das finde ich okay, aber ich höre halt auch neues Zeug und ich will auch spannende neue Sachen hören. So geht es jedenfalls mir. Und dann ist sowas halt eben nicht mehr mein Medium. Muss ich ganz klar sagen. Da bin ich dann eher gelangweilt. Und insofern kommt, glaube ich, einiges halt zusammen. Es ist auf der einen Seite halt eben auch so das Wirtschaftliche, dass ich halt nach wie vor denke, klar, wenn jetzt ein Plattenlabel zum Beispiel aus einem bestimmten Genre einfach keine Acts am Start hat, dann haben die auch ein Interesse daran, dass das Genre natürlich nicht fliegt.
Ja.
Ja, ist so. Das könnte, wenn ich Marketingmensch von einem Plattenlabel wäre und ich sehe, meine Konkurrenten haben jetzt halt eben alle irgendwelche super spannenden Bands aus England, die Metal mit Keyboards und Techno verbinden und sowas, was da ja momentan alles fliegt, und ich habe sowas eben nicht im Programm, dann habe ich schon Interesse daran, dass das nicht gehypt wird. Das ist so. Und entsprechend will ich aber da wirklich niemandem was Böses unterstellen. Also das ist wirklich jetzt so meine Theorie. Und ich habe halt für mich jetzt entschieden, dass ich jetzt einen Punkt mache und sage, ich kaufe das Zeug nicht mehr.
Ist eine Entscheidung.
Ja.
Die habe ich schon vor 3 Jahren gefällt.
Ich habe mir noch nie, ein Metal-Magazin gekauft.
Doch. Ich habe sogar, früher habe ich mir sogar im Monat, habe ich mir ein halbes Taschengeld dafür ausgegeben. Da habe ich mir wirklich Metal Hammer, Rockhard, Legacy und dann damals noch die Heavy. Und ich glaube, Metal Hard gab es auch noch. Ich war damals sehr verrückt danach, beziehungsweise habe halt auch aus dem Ausland Magazine mitgeholt und ja, dann ging es ja nach und nach los, dann habe ich ja sogar mitbekommen, dass eine sich aufgelöst hat, also gesagt hat, okay, es gibt nichts mehr, dann habe ich gesagt, okay, hol sie nur noch die Ausgaben, die dich interessieren, und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, eigentlich kannst du es ganz lassen.
Ja, ich kaufe diese Magazine jetzt original seit 40 Jahren, ich habe mein erstes Metal-Magazin 84 gekauft, das war der erste Metal-Hammer und das war geil, endlich mal ein Magazin für unseren Sound. Es gab vorher Sonderhefte vom Musikexpress und sowas noch mit Schallfolien drauf. Original wurde halt echt einfach, das haben wir abgefeiert ohne Ende, weil, wie gesagt, endlich mal ein Magazin, wo es, da geht es eben nicht um diesen ganzen Lutscherkram, sondern da AC/DC war da drin, Death Leopard noch in der Zeit, wo sie noch richtig geile Musik gemacht haben. So, und dann hast du gesagt, ey, geil, endlich mal ein Magazin nur für Hardrock und Metal. Ich meine, wie geil ist das denn? Ja. Und das war 84. Und original seit diesen Tagen kaufe ich, wenn es geht, regelmäßig hier meine Magazinchen und so, weil ich natürlich auch dann, ich will mich, es interessiert mich halt einfach auch, und dann mache ich ja nebenher noch mit netten Menschen Metal-Podcast, wo du ja dann auch irgendwas zum Reden brauchst. Ne? Aber es ist, ich finde es mittlerweile obsolet. Und es funktioniert für mich einfach nicht mehr. Und wenn ich mich sehe, wo ich mich informiere, ich kriege extrem viel mit über Facebook und über Twitter. Ich habe ohne Ende Bands und ob das jetzt ältere Bands sind oder halt eben jetzt auch ganz neue Bands, halt eben, den folge ich halt eben auf den Plattformen und da kriege ich es direkt von den Musikern selbst. Und
Die Frage ist, würdest du dir denn, wenn jetzt zum Beispiel ein Gent-Magazin rauskommen würde, würde das denn wieder für dich interessant sein? Das
könnte für mich interessant sein, aber wahrscheinlich viel zu kurz, weil es eben dann auch nur tatsächlich ein... Ich finde diese Bauchladengeschichte und alle kommen zu uns, finde ich ja gut, wenn sie es denn machen würden. Also ein Magazin, wo wirklich alle Färbungen dieses Genres halt eben irgendwo ihren Platz haben. Und ich sag mal, das Kerrang ist so eins. Das war schon immer so. Weil halt eben auch die Engländer auch ein bisschen anders ticken. Die sind, ich war 83, ich hab's kürzlich, es gibt nämlich eine YouTube-Aufnahme von dem Auftritt. Ich war 82 oder 83 war ich im Hammersmith Odeon gewesen bei Anthrax. Und das war, geil. Ja, und das war für mich damals in den 80ern eine absolute Offenbarung, in England auf so einem Metal-Konzert zu sein, weil die Engländer schon immer, dadurch, dass sie Insulaner sind, ey, auf dem Gig waren Hippies, da waren Skinheads, da waren natürlich viele Metalheads, da waren Leute in Cowboy-Klamotten, da waren Krishna-Leute da. Und da hast du halt eben als Metalhead in den 80ern aus Deutschland gedacht, wie geil ist das denn? Ja, das war einfach komplett, da waren alle Leute, die du dir vorstellen kannst. Und dementsprechend sind die Engländer, glaube ich, da nach wie vor und traditionell einfach so ein bisschen offener. Wenn du das Kerrang durchblätterst, da findet alles statt. Irgendwo. Ja? Da findet Gent statt, da findet Death Metal, Black Metal, alles irgendwo. Und das vermisse ich hier halt so
ein bisschen. In der Art, also sie sprechen ja auch schon alles an, aber eben mit den althergebrachten Bands, sag ich mal.
Ja.
Es werden ja alle Genres abgeklappert, keine Frage, aber halt mit den alten Namen. Und das ist dann eben das Traurige dabei. Ja.
Und es gibt Bands, die sind halt tatsächlich mittlerweile auch recht groß und verkaufen auch richtig. Und jetzt auch mal, weil ich es jetzt halt eben über diesen Unfalltod vom Sänger von Suicide Silence halt eben auch da ein bisschen mitbekommen habe. Auch eine Band, die halt jetzt in unserer Presse jetzt nicht wirklich großartig stattgefunden hat, die in den USA ziemlich groß ist, nicht erst seit dem Tod von dem Sänger. Da kommt jetzt auch eine ziemlich großartige Tribute-Platte, DVD raus.
Ja, die ist auch ziemlich geil. Die Auftritte dazu, Mitch Schlacker Tribute-Auftritte sind richtig geil, muss ich echt sagen.
Also, der Auftritt vom Whitechapel-Sänger, dann auch vom Bozeman bei dem einen Song, da habe ich so Gänsehaut gekriegt, weil der Mann ist ja eh so ein Brett und die neue Whitechapel ist übrigens auch echt Sahne, absolut. Und dann, wie gesagt, auch noch halt eben dieser eine Song, das ist mein Lieblingssong von Suicide Silence, und dann kommt Bozeman auf die Bühne und rockt das Ding dermaßen brutal runter, dass du wirklich denkst, das gibt's nicht. Und am Ende natürlich dann nochmal halt der letzte Song dann mit dem Randy Blythe von Lamb of God, und dann klampft ja dann auch noch der Flynn von Machine Head mit, ist dann auch nochmal so ein Highlight. Und das zeigt aber auch in den USA, das funktioniert halt gut, aber Musiker sind untereinander ja dann auch wieder ein bisschen anders drauf. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Metalheads draußen jetzt den Namen Suicide Silence noch nie gehört haben. Ja, und das finde ich halt, das ist halt das, wo ich sage, ist ein bisschen schade. Man verliert unglaublich viel, und ich mag halt auch dieses ständig, das ist Metal und das ist nicht Metal und das ist jetzt uninteressant oder das passt jetzt nicht dazu. Was gab es? Aufregung wie Faith No More zum Beispiel groß, und die haben ja einen Keyboarder gehabt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine Rockband mit einem Keyboarder. Ja?
Das geht ja gar nicht.
Das geht ja gar nicht. Und Tybo Negative auch. Ach, was ist denn das jetzt? Die haben ja einen Keyboarder. Sowas hat im Metal nichts zu suchen. Ja. 20 Jahre später, ja, findest du kaum noch eine Band, die keinen hat. Ja. Und das ist das, was ich meine. Das kotzt mich schon immer an. Und ich finde auch, das hat, das sage ich jetzt mal ganz, ganz egomanisch, das hat eigentlich in meinem Genre, das ich so schätze und so liebe, auch nichts zu tun. Metal war für mich auch immer über die Grenzen hinausdenken, die Freiheit, die man hat, nutzen, um alles zu machen, was man will. Und das vermisse ich jetzt bei dem Thema Presse und sowas, vermisse ich das ein bisschen. Das meine ich mit diesem Konservatismus.
Ja, ist auch verständlich. Aber ist halt auch wieder dieses Business-Ding, womit wir da wieder wären. Also das ist ja auch ganz klar. Die müssen ihr Business halten und machen es eben auf die konservative Art und Weise. Würde Rob Flynn wahrscheinlich auch nicht so toll finden.
Ja, und dann kommt immer wieder eine Band um die Ecke und fickt sie alle. Ja, ich meine,
so wie Rob Flynns Band.
Nein, weiß ich jetzt nicht.
Machine Head ins Gesicht.
Der Henry Rollins hat das mal irgendwann gesagt, da war er auf einem Auftritt von Red, und dann erzählt er so schön dem Publikum, die halt diese Band Red vielleicht nicht kennen, was das für eine Band war, und er erzählt ja dann halt, das war so eine Hair-Metal-Band, die haben sich so die Haare hochtopiert und haben halt eben sich geschminkt und so, und dann kam Kurt Cobain und hat sie alle umgebracht. Bang. Und genauso war's. Ja, genauso war's. Ich meine, kann mich echt dran erinnern. Die Metal und Hard Rock, das war alles, die Welt war in Ordnung. Und dann kam Nirvana und hat sie alle gefickt. Ja? Und alle so, ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Dann haben sie auf einmal alle irgendwie Karo-Hemden angehabt und alle irgendwie, weil, oberlustig. Und genauso ist es. Irgendwann kommt wieder irgendeine Band und macht sie alle platt. Und alle sagen, Scheiße. Damit war jetzt überhaupt nicht zu rechnen.
Na, ist doch aber geil.
Ja, und so.
So gehört sich das.
Ja.
Gerade im Metal-Bereich ist es doch gut so, wenn irgendwann mal wieder eine Band auftaucht, die genauso wie Carnifex, die jetzt auch mit dem neuen Album wieder so richtig auf die Fresse geben. Ich find's geil zum Beispiel. Ich find's super.
Hammer.
Also ich mein, richtig,
ist ja
richtig
mein,
gut.
Ist ja mein Anspieltipp der Woche. Und die letzte, die war jetzt nicht so der Kracher. Da hast du halt gemerkt, sie sind jetzt auf dem Selbstfindungsweg irgendwo. Wo gehen wir jetzt lang? Weil halt Deathcore dann doch irgendwie so ein rezeptartig wurde und langweilig wurde.
So ein Baukastenprinzip war.
Und die neue ist interessanterweise wieder mehr Deathcore als die davor. Aber es ist so organisch und so richtig auf die Fresse und sensationelle Platte. Ja. Und das ist halt das, finde ich halt.
Und wenn das sogar Dan gefällt.
Ja, also Carnifex mag ich seit der ersten Platte. Ich war aber auch zum Beispiel jemand, der, ich fand diese Deathcore-Geschichten teilweise richtig geil und ich freue mich heute über jede Band, die noch so ein bisschen wie guter alter Deathcore klingt. Ich fand das einen ganz interessanten neuen Stil, wo natürlich das auch sehr schnell formelhaft geworden ist, ganz klar. Wo du dann den 38. Breakdown gehört hast, hat gesagt, okay, gut, danke.
Da fand ich aber zum Beispiel, da fand ich sehr geil, war ich mal auf einem kleinen Konzert, spielte eine Deathcore-Band, die waren vielleicht, ich glaube, die heißen I Can't Swim oder so.
Okay.
Und das ist wirklich so 16, 17-Jährige. Und dann stehen die da oben mit ihrer EP, vier Songs, der dritte Song kommt und mitten im Song, austönender Ton, du weißt ganz genau, jetzt kommt ein Breakdown. Und die ganze Band auf einmal mit Mikrofonen ausgestattet, super fetter Breakdown!
Ja, war das nicht?
Das war total geil. Habe ich total nicht abgefeiert.
Ja, das hat doch We Butter the Bread with Butter auch gemacht. Da spielen sie alle meine Entchen, glaube ich, und mitten im Lied Breakdown!
Ja, stimmt, das ist auch nochmal gewesen, stimmt. Auf dem Album war es auch dabei, ja. Also ich fand das geil. Das hat das nochmal so ein bisschen aufgelockert. Damit haben sie halt bewiesen, dass sie sich selber nicht zu ernst nehmen, während manche Deathcore-Band sich halt dann auch zu ernst nimmt.
Natürlich.
Aber war schon lustig auf jeden Fall.
Ja, und wie gesagt, neu, das sind so Helden, die haben es dann halt. Also die machen das auch weiter. Also Carnifex, wie gesagt, oder auch die neue Whitechapel ist, wie schon erwähnt, ziemlich gut.
Ja. Aber kommen wir doch mal zum Klassiker der Woche, den wir dieses Mal tatsächlich haben. Eine Kult-CD, die ich bis dato noch gar nicht kannte, muss ich zugeben.
Ich auch nicht.
Aber ich bin auch jung, mein Gott, ich darf das. Und zwar geht es um Pantera. Pantera, klar, kenne ich, aber Vulgar Display of Power ist ein ziemlich geiles Album.
Ich kenne den Song Walk und das war's.
Okay. Selbst den kannte ich nicht.
Tja, da weiß ich sogar mehr als du.
Bam. Ja, kannst du mal sehen, aber als ich reingehört habe, war ich extrem begeistert von dieser CD. Weil die so richtig schön, für mich, ich habe das dann verglichen mit meinem ersten Erlebnis mit Hatebreed. War einer meiner Anfänge im Metal-Bereich. Und Hatebreed hat so richtig schön es geschafft, wie sagt man es jetzt am diplomatischsten, den Hass und die Wut mal so richtig rauszulassen. Und zwar so, dass man ihn auch spürt. Und das hat Pantera mit der Platte mal wieder geschafft bei mir. Was viele Metal-Bands inzwischen bei mir gar nicht mehr schaffen, dass ich spüre, was die Band mir eigentlich sagen will. Und deswegen finde ich die Platte echt geil.
Also, ich kann das nur unterschreiben, wobei ich finde, dass sie soundmäßig, weil ich habe so auch irgendwie mehrere Songs von der Platte bei mir in Spotify in der Metal-Playlist und sie bricht halt soundmäßig extrem ab. Also sie ist halt wirklich soundmäßig veraltet. Also ich glaube, irgendwann macht es wirklich mal Sinn, die vielleicht mal irgendwie nochmal digital.
Aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn eine CD mal so klingt.
Genau,
ich
kann auch so sagen, die
ja,
so lassen.
Ja. Okay, gut, aber sie kam halt, vielleicht das liegt wahrscheinlich mal in meinen Ohren, ich meine, wird auch alt, aber die ist ja von 92 und ich weiß, wie die rauskam, die hat uns echt umgeblasen. Also die hat, weil die Platte davor, das war ja die Cowboys from Hell von Pantera und die fand ich eher so mäh. Ja, also die weiß, die wird abgefeiert von vielen und viele halten die wirklich für die beste von Pantera. Aber ich hatte damals, wir hatten ja dann auch so eine Ballade dann drauf und so, aber dann kam halt die Vulgar Display of Power und ich kann mich dran erinnern, ich habe mir die gekauft und hatte einen Tag später Bandprobe und habe die wirklich die zwei Tage absolut rund gehört. Also ich konnte nichts anderes mehr hören. Ja, diese Platte hat mich komplett fertig gemacht. Und dann bin ich hin zur Probe gefahren und habe dann unserem Trammer halt gesagt, hier komm mal mit mir ins Auto. Und habe die dann eingelegt. Und der war dann, der war, die geht 52 Minuten und der war 52 Minuten nicht mehr ansprechbar.
Der war gefangen.
Er war völlig, wir waren völlig fertig. Wir saßen echt beide im Auto so, fuck.
Ja. Oh Gott. Wie geil.
Und
dann hast du die ja bestimmt auch noch als Kassette gekauft, ne?
Ich glaube ja, wobei ich, es kann auch sein, dass damals gab es doch auch schon dieses komische DAT-Format von Sony, irgendwie keine Ahnung. Ich glaube, ich habe sie mir aber tatsächlich als CD gekauft. Man hatte einen CD-Player im Auto. Und
92 CD-Player im Auto?
Ja, natürlich.
Echt jetzt?
Da war eine Bonzenkind oder so.
Also ja, ich wollte gerade sagen.
Natürlich so neureich wie die Sau.
92 hatten meine Eltern einen Trabi, bitte. Und er fuhr, ja, muss man dazu sagen. Er fuhr.
Nee, wir haben die im Auto gehört und die, ja, also die Platte ist, man geht mit Mouth of War los, das ist schon mal gleich richtig was auf die Omme und dann Fucking Hostile ist natürlich der Oberkracher.
Oh ja, der ist richtig gut.
2 Minuten 50 Sekunden voll aufs Maul. Ja, das ist eine großartige Platte und ganz zu Recht unser Klassiker der Woche und guter Grund, sie sich mal wieder anzuhören. Weil danach kamen noch Platten raus und witzigerweise die Platte danach, die Far Beyond Driven, hat sich dann auch nochmal deutlich besser verkauft als die Vulgar Display. Aber die war dann schon so, ich sag mal, ja, da haben sie es dann ein bisschen verloren. Also die Vulgar Display of Power ist halt genau auf dem Punkt. Und bei der Far Beyond Driven hat dann Anselmo dann auch gemeint, er müsste nur noch umschreien, teilweise bei Liedern. War es nicht mehr so cool.
Also ich fand sie okay. Ich finde sie okay.
Ja.
Ich finde sie okay, das ist auch mal nett. Ja,
ist, nein, ist nett, also, ist nett. Weil es ist halt so, also ich kann halt diesen Song Walk, weil der wird ja, ist eigentlich so ein Klassiker, er kommt in jeder Metal-Disco ja. Und hast mich gesehen und da war der mir einfach bekannt. Das ganze Album ist ganz schön, ist jetzt aber sowas zum Beispiel, was ich mir halt nicht jeden Tag anhören würde, aber ist ja auch nicht ganz so mein Geschmack, wie ich jetzt zu sagen. Aber ich sage ja, es ist okay und es ist eigentlich schon fast dann so, was man sagen kann, es ist echt gut.
Was aber das Uninteressanteste an dem ganzen Album eigentlich ist, ist ja das Cover.
Ja.
Aber dieses Cover wurde bestimmt 20 Millionen tausendmal wieder benutzt. Ich erinnere mich noch an das Album-Cover von Anthrax, was auch in die ähnliche Sparte geht. Aber ich bin mir gerade unsicher, ob das davor oder danach.
Fistful of Metal.
Das ist ein geiles Cover, oder? Es ist ja, so hässlich, es geht gar nicht.
Immer mal wieder in den Sammlungen der schlechtesten Plattencovers aller Zeiten auf.
Das ist so überhässlich. Geht gar nicht. Und das Geile war, als ich die CD gekauft habe, hatte das ein Wendecover und das war das andere vorne. Also das in Deutschland ist ja das andere Cover, also das Originalcover verboten gewesen. Und ich habe tatsächlich noch eins mit Wendecover bekommen, wo denn das eigentliche Cover auf der Rückseite war. Das fand ich sehr geil. Ich habe dann die CD ausgepackt, dachte so, oh, gucke ich mir mal ein bisschen was im Booklet an, nehme das Booklet raus und dann war da dieses Wendecover vorne und ich ziehe das raus und sehe das Originalcover und denke mir so, oh, ist das scheiß hässlich, Alter. Das geht ja gar nicht.
Ja.
Ich habe diese CD auch tatsächlich mit dem deutschen Cover nach vorne in meinem CD-Regal stehen, weil ich dieses Cover so hässlich finde.
Philipp hat das von Pantera und Caro hat recht, also die Far Beyond Driven, jetzt nochmal zurück zu Pantera, da war ja 5 Minutes Alone und I'm Broken drauf und das sind zwei der allerbesten Songs, die Pantera jemals gemacht hat. Insofern, die Far Beyond Driven war auch schon sehr gut. Muss man. Die danach, das war die Great Southern Trendkill, da ging es dann ein bisschen abwärts. Aber ich finde halt auch, das war halt auch genau das, bei der Vulgar Display of Power, es hat halt alles gestimmt. Das Cover hat zur Platte gepasst, ja, das Cover war genau wie die Musik. Also die kam damals halt, weißt du, das war eine der krassesten Platten, die man bis dato gehört hat. Also, weil die hast du aufgelegt und es gab keine Atempause mehr. Es gab nur auf die 12. Und dann halt eben ein Cover, wo dann halt genau einer auf die 12 kriegt, das hat natürlich, war perfekt. Also immer noch eine
passt der auch
perfekten Metal-Platten, ja.
Dagi Schmidt.
Absolut. Ja.
Wollen wir reicht jetzt auch wieder.
Ein paar Anspieltipps
kann man sich
noch
anhören.
Geben. Kann man sich
ja,
anhören.
Ja, gerne. Dan hat ja sein schon gesagt. Ne?
Ja, Carnifex nochmal. Die Without Hope. Ich finde sie großartig. Ist, wie gesagt, Carnifex haben jetzt wieder so ein bisschen Tritt gefasst. Es ist ziemlich wieder auch so ein paar Deathcore-Geschichten drin, aber halt eben einfach geiler, moderner Death Metal. Bumm, aufs Maul. Also auch aufs Maul, richtig. Genau. Unbedingt anhören. Ich hatte dann noch einen anderen gehabt, war wieder was Progressives. Aber mache ich dann nächste. Mache ich nächste.
Hörst dir einfach noch eine Runde an.
Genau. Ja.
Ich oder du?
Mach du. Doch.
Okay. Bei mir ist The Black Moriah mit Kafka Prospect. Das ist zum Beispiel so eine Band, wo ich dazu gezwungen worden bin, mir das mal anzuhören. Und ich muss leider gestehen, ich find's verdammt geil.
Wurdest du geknebelt und auf einen Stuhl gesetzt?
Aber ich
dann musstest
im Auto
du sie anhören,
und
ja?
Durfte am Autoradio nicht rumspielen, also musste ich es mir anhören.
Oh mein Gott.
Ja, ganz schrecklich. Nee, ging schon. Das Coole ist nämlich, also wir haben es dann unter Cowboy Black Metal abgestempelt.
Cowboy Black Metal.
Okay. Es ist echt geil. Es ist eigentlich so ziemlich alter Black Trash Metal, also schon eher langsam. Und aber es gibt dann so Momente, wo du denkst, jetzt komm, sehen aus, spiel mir das Lied vom Tod, also das ist Musik, irgendwie nur eine Gitarre und die weite Prärie. Und
du hörst einen Heuballen vorbeifliegen.
So nach dem Motto. Und dann kommen halt so richtig geile Riffs und du hast auch so, also ich muss echt sagen, das war manchmal auch richtig kurvig, wo du dachtest, okay, jetzt auf den Bullen reiten und das würde passen. ist verdammt geil, das Ding. Und ja, also ich finde, sollte man sich echt mal anhören, die kommen auch aus Texas.
Ja.
Habe aber geguckt, die sind nicht als Cowboys verkleidet, aber also die haben schon das Thema sich gewählt und das, also auch das Albumcover und sowas ist auch sehr darin gehalten, eben mit allen Saloons und sowas. Ist ziemlich geil und ein Konzept, was halt mal was Neues ist, was ich aber auch gelungen finde. Kann man sich echt anhören.
Da hast du mich jetzt auf den Gedanken gebracht. Das würde ich mir gerne mal anhören.
Sind gerade im Süden der USA mit Apsu unterwegs, sehe ich gerade. Cool.
Da spielen auch also welche von Apsu und sowas mit. Also die haben auch ordentliche Musiker, die wirklich in einigen Bands gespielt haben.
Cool.
Aber keine Supergroup.
Na, ein Glück.
Nee, aber es sind halt viele, die schon in anderen Bands so in der Richtung gespielt haben und das hat sich dann doch ganz gut gezeigt, dass die echt was drauf haben.
Cool.
Heißer Scheiß.
Ja.
Bei mir ist es auch irgendwie so, bei mir war heute Klassiker-Woche. Ich habe The Awakening als meinen Anspieltipp der Woche gewählt. Countdown to Misanthropy. Ich liebe dieses Wort. Also so alt ist die Platte eigentlich noch gar nicht. Ich glaube, die ist von 2003 oder 2004. Aber schöner Death Metal, schlecht produziert, aber trotzdem, ich will auch gar nicht viel dazu sagen, weil die Platte muss man nicht zwingend gehört haben, aber ich habe sie jetzt gerade wieder gehört, bis zum geht nicht mehr. Ich mag's.
Ist auch in Ordnung.
Und Maurice hat keinen Tipp für euch.
Nö. Nee.
Traurig. Der kommt immer mit so lustigen Sachen um die Ecke.
Ja.
Der hätte vielleicht jetzt was mit, der wird wahrscheinlich sein Kind hüten, denke ich mal.
Ja,
Als das wollte ich nicht schlafen.
Ja. Habt ihr das mitbekommen mit der mit der Grindcore-Band mit einer 7-Jährigen am Gesang?
Nee.
Nein.
Ich habe ein bisschen Angst.
Das ist ziemlich geil.
Das klingt ja fast so wie diese komische Grindcore-Band, die sich Hunde als Sänger gehalten hat.
Ja,
aber ich habe ihn vorhin bei Facebook und Spotify gesehen, da hat er sich was von Arch Enemy angehört, passend zum Thema.
Ich krieg's gleich hin. Also
wie heißt die eigentlich wirklich? Heißt es Arch Enemy oder heißt es Arch Enemy?
Ich habe immer Arch Enemy gesagt, aber ich bin mir auch nicht sicher. Also ich will es nicht beschreien.
Es ist, glaube ich, Arch. Also er heißt der Erzfeind. Arch Enemy. Hm. Ich bin mir jetzt allerdings auch nicht so. Die Band.
Ist ja, wir in Deutschland dürfen so einiges. Da dürfen wir auch Arch oder Arch sagen.
Ja, das ist richtig. Also das ist ein Typ, ein Papa, der ist halt Musiker und spielt wohl auch mehrere Instrumente. Und der hat mit seiner siebenjährigen, ich glaube, wie sie angefangen haben, war sie 6 Jahre alt, hat er eine Grindcore-Band gemacht, die heißt Sock Web. Also wie Sock wie Socke und Web wie das Netz.
Internet.
Ja, Sock Web. Und die haben halt so Kracher-Songs wie I Want Pancakes oder I Want Macaroni und so. Richtig, ja, völlig bekloppte, also wirklich halt, das ist halt auch halt so
Kinder. Das ist aber nicht der Vater, wo der Sohn auch noch Schlagzeug spielt und die beiden dann bei Supertalent waren.
Das, so, war, ne? Das habe ich auch gesehen, wo sie.
Das sind aber andere.
Das sind jetzt andere. Und ah, okay. Wie gesagt, das ist halt ein Papa mit seiner kleinen 7-jährigen Tochter und die haben eine Grindcore Band. Und das, wie gesagt, hört euch das an, ich finde es sensationell, weil die Kleine, die brüllt wirklich wie eine Große. Also das ist wirklich, du denkst, du hörst irgendwie einen Napalm Death oder so.
Sockweb war der Name, ja?
Sockweb, genau. Und okay. Überall im Internet und bei Soundcloud und sowas gibt es halt die Songs von denen und so.
Alles klar, sehr, ist sehr, notiert.
Sehr, sehr cool. Als kleiner Tipp, den wahrscheinlich der Maurice uns gegeben hätte, ich unterstelle es.
Genau.
Gehen wir jetzt einfach mal von aus.
Genau. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder für diese Woche, wa? War mal wieder eine lange Runde.
Ja.
War wieder sehr schön, sehr lustig, viel gelacht. Ich hoffe, ihr werdet beim Anhören auch ein bisschen Schmunzeln gehabt haben im Augenwinkel oder so. Wir hoffen, dass wir wieder viel abarbeiten konnten, was passiert ist in der Woche. Und auch die Wochen davor natürlich. Und möchten, dass ihr wieder Kommentare abgebt zu unseren Ergüssen.
Jetzt werden wahrscheinlich,
wenn man das so nennen kann,
die ganzen Horden von Manowar-Fans.
Ihr seid voll doof, ihr regt euch über Manowar auf.
Und nein, so, ich meine, das können wir entschlichten. Ich bin trotzdem auf einem Manowar-Konzert schon gewesen, schon mehrmals. Also dementsprechend, ich höre Manowar auch gerne, aber das ist halt ein Verhalten, das muss man nicht toll finden.
Das ist richtig. Gesagt. Und genau darum geht's, aber das reicht jetzt auch. Wir haben genug darüber geredet.
Ich denke auch. Und wir werden sie weiterhin hören.
Genau. Okay. Also hattet Spaß mit unserer Sendung und habt noch einen schönen Tag und Nacht oder was auch immer.
Genau.
Wir haben euch alle lieb.
Genau. Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss. Und tschüss. Eternity Net Talk.